Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind angelangt bei Folge 85 der Staffel, ich glaube, es ist die siebte Staffel, also Folge 85 der Serie. Die Folge heißt Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich muss sagen, ich habe jemanden bei mir, der ist echt der Hammer. Der ist souverän, freundlich, schlagfertig, sehr organisiert und ich finde, er ist eine echte Traumbesetzung. Wer die Folge gesehen hat, weiß, dass ich auf diese Worte nicht alleine gekommen bin. Ich hoffe, er reagiert genauso wie Nora und sagt, ach, man tut, was man kann. Ne? Martin, du bist wieder dabei. Ich freue mich sehr. Hallo.
Hi, kannst du. Ja, man tut, was man kann. Eigentlich wäre das auch eine gute, ein guter Folgentitel, oder? Man tut, was man kann.
Oh, es kann sogar sein, dass der kommt oder sowas, aber sowas ähnliches, irgendwas ähnliches kommt mal.
Ja, irgendwie kommt es mir auch bekannt vor.
Irgendwas steckte da drin, aber ich zitiere hier Tanja Ewald, die ganz begeistert ist von den Fähigkeiten von Nora Mann. Und ich fand es ja lustig, Nora mal dann doch ein bisschen beschämt zu sehen, also positiv beschämt, aber so ein bisschen wusste sie ja auch nicht so richtig, wie sie darauf reagieren soll. Und das war irgendwie ganz lustig zu erleben.
Das ist natürlich eigentlich eine Szene, die sozusagen auch zur Harmonie beiträgt, dass sich Kollegen einfach mal ungefragt ein Kompliment machen, wie kompetent sie sind. Was ja eigentlich auch in der realen Arbeitswelt kaum vorkommt.
Das stimmt. Es passiert echt selten. Das ist wahr. Genau. Ja, lass uns über die Folge sprechen. Ja, sorry, sag du.
Ja, lass uns noch kurz über unsere Folge sprechen, denn vielleicht ist es findigen Hörern schon aufgefallen, dass wir heute mal wieder remote aufnehmen. Das erste Mal seit langer Zeit, glaube ich, ne? Aber ich würde sagen auch die kürzeste Distanz, die unser Signal je zurücklegen musste, denn eigentlich sind wir hier in der Nähe voneinander. Aber heute hat sich das einfach angeboten, das online zu machen und nicht hin und her zu fahren. Also heute mal wieder mit allen Tücken der Technik, aber ich glaube, wir können es noch aufwenden, obwohl es gerade ungewohnt war, zum ersten Mal nach langer Zeit mal wieder.
Ja, stimmt. Meinst du, es fällt den Leuten auf, weil die Tonqualität anders ist oder wegen der Kürze der Signalübertragung vielleicht 0,001 Millisekunde schneller?
Ach, ich weiß nicht, ich finde, man hört es ja dann doch immer, wenn der Raum unterschiedlich klingt und die Mikros unterschiedlich klingen, dass das dann an zwei unterschiedlichen Orten aufgenommen ist. Ansonsten müssten wir uns wahrscheinlich einen ähnlich klingenden Raum für beide Seiten suchen und die gleichen Mikrofone und die gleichen Einstellungen, dann könnten wir eine Chance haben, dass es nicht auffällt, aber ja, es ist ja nicht unser Anspruch hier, 100%ig qualitativ hochwertige Radioqualität zu liefern, aber naja, ich glaube, es wird gehen. Das hat ja auch, weiß ich nicht, vermute mal 70 der 85 Folgen sind remote. Also von daher wird das schon alles hinhauen. Und dann gibt es eine zweite Hausmitteilung. Konstantin, mit der überrasche ich dich jetzt auch.
Oh.
Wir haben eine E-Mail-Adresse.
Ja, jetzt bin ich auf die Adresse auch gespannt.
Ja, die Adresse sind drei Wörter zusammengefügt zu einem Wort, und zwar verstaubtundaltbacken@gmail.com. Und dort kann man uns jetzt eine Nachricht schreiben, wenn man will. Keine Ahnung, ob das jemand tun wird, aber ich habe mich entschlossen, doch die E-Mail-Adresse jetzt zu machen, weil ich einfach immer wieder erstaunt bin, aus welchen Ländern die Downloads kommen. Und dann dachte ich mir, dass ich irgendwie interessiert daran wäre, vielleicht den einen oder anderen zu hören oder von dem einen oder anderen zu hören, der irgendwie sagt, er wohnt in Frankreich und kommt darauf, irgendwie unseren Podcast runterzuladen. Denn da sind ja manchmal wirklich schillernde Länder mit dabei.
Interkontinental werden wir gehört.
Genau, USA ist immer mit dabei. Irgendwann waren mal ganz viele Downloads aus Kanada kurz. Skandinavien ist immer viel dabei oder eben wie gesagt Frankreich. Also ja, mal schauen, ob da irgendwas kommt. Wenn nicht, ist auch okay. Und ich werde jetzt auch nicht jeden Brief hier einzeln vorlesen. Aber ab sofort kann man uns jetzt also irgendwas schreiben, wenn wir irgendwas falsch sagen, wenn wir irgendwas nicht gesehen haben oder sonst was.
Da bin ich ja auch mal gespannt und an der Stelle kann man vielleicht noch mal kurz sagen, auch ein Dankeschön an die Leute, die uns hören. Man kann Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir sagen, das ist jetzt nicht jede Woche auf Platz 1, 2, 3 der Podcast-Rankings bei den Spotify-Downloads. Und das wollen wir auch gar nicht. Also wir wollen, dass sozusagen, also ich finde, die Gruppe der Hörerinnen und Hörer kann klein bleiben. Das ist völlig in Ordnung. Also wir streben da nicht nach mehr, sonst hätten wir uns wahrscheinlich auch irgendwie prominentere Sendetitel gesucht und also Titel gesucht anderes Format und sowas, also andere Serie, die wir besprechen. Aber es ist dann doch schön, dass es jetzt nicht so ist, dass es zwei Leute hören oder keiner oder sowas, sondern dass eine konstante Zahl irgendwie immer dabei ist an Abrufen. Und dann denkt man so ein bisschen, ach schön, für irgendjemand macht man es, vielleicht freut sich irgendjemand darüber, wenn es Donnerstag 8 Uhr wieder losgeht. Und von daher an der Stelle danke. Und genau, falls jemand schreiben möchte, dank dir, Martin, fürs Einrichten, dann sind wir mal gespannt. Vielleicht gibt's ja auch eine Kritik oder irgendeinen Tipp, einen Hinweis. Vielleicht haben wir auch mal was Falsches gesagt oder so. Vielleicht haben wir sogar mal was nicht nachgereicht, was wir angekündigt haben. Das könnte auch der Fall gewesen sein. Genau, warten wir es mal ab.
Ich bin auch gespannt, wie gesagt. Und ja, genau wie du sagst, also ich glaube, es gäbe viele, viele Möglichkeiten, den Podcast irgendwie noch auf ein nächstes Level zu heben. Keine Ahnung, mit einer Social-Media-Präsenz oder mit noch, was heißt noch, mit Werbung, sage ich mal, also mit Werbung, die wir für den Podcast machen. Aber ich glaube, keiner von uns hat jemals auf seinem persönlichen Instagram irgendwie geschrieben, hey, ich mache übrigens einen Podcast, meine Freunde sollen sich den mal anhören. Also wenn, dann war es immer so eine direkte Art zu werben, also zu sagen, hey, übrigens hier du, ich mache einen Podcast, und nicht so dieses ja weite Marketing, was sozusagen einfach darauf beruht, dass man irgendwie alle seine Freunde jetzt mit dem Link versorgt. Und von daher, da könnte man sicher ganz viel machen, aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung, das nicht zu machen, sondern irgendwie, ja, das so ein bisschen auch, ich sag mal, geheim zu halten. Mhm. Aber interessanterweise haben es eben doch viele Leute gefunden. Und das ist eigentlich auch sehr erstaunlich, aber umso schöner dann natürlich, dass da irgendwie Leute dabei sind. Und interessanterweise, wir haben ja noch ein kleines Schwesterprojekt über unsere Stadionbesuche. Da ist es nicht so. Das ist wirklich viel, viel mehr so unser privates Ding, wo ja vielleicht so ein paar Leute mal reinhören und vielleicht auch eher die Leute, die uns kennen und so. Aber jetzt nicht so eine breite Öffentlichkeit, sag ich mal. wo ich auch gar nicht weiß, wer dahinter steckt. Also bei dem anderen weiß ich eigentlich immer ziemlich genau, wer das alles ist. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen mal ein in die Folge, oder? Wir schieben das Fazit ans Ende, ja, sonst wird es lang und länger hier, ja, bevor wir überhaupt einsteigen in die Folge. Und ich glaube, die Leute haben Lust, Musik zu hören, nämlich unsere Intro-Musik, wenn es dann jetzt in die Folge geht. Die Folge 4 der 7. Staffel von Familie Dr. Kleist, Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir beginnen bei der Operation oder bei einer Operation, die Michael gerade vornehmen will. Und er hat aber dann ein Zittern an der Hand und muss die OP abbrechen. Und die anderen, die Assistenzärzte, machen weiter, aber sie sagen im Hintergrund auch, das wird im Protokoll festgehalten. Dann sind wir bei der Praxis, wo unten jetzt ein neues Schild für Tanja Ewald angeschlossen oder angebracht wird. Das habe ich jetzt gerade noch mal kurz nachgeguckt, weil ich mich gewundert habe, war es nicht letzte Folge schon das Schild Tanja Ewald, weil die Afghaninnen ja da irgendwie nachgeschaut hatten. Aber jetzt habe ich das gerade noch mal geguckt, da war es so, dass einfach jemand so ein weißes Stück Papier über Lisa Kleist geklebt hatte und dann mit Handschrift Tanja Ewald drauf geschrieben hatte. Jetzt kriegt sie also ein richtiges Schild mit dem richtigen Namen und alles. Also ja, ist jetzt also offizielles Mitglied dieser Praxisgemeinschaft, die ja auch am Ende der letzten Folge gefeiert wurde. Und wir sehen sie dann auch und sie hat sich eingelebt, sagt sie zu Christian, ihr macht es mir auch leicht. Und als die beiden gerade so ein bisschen zärtlich sind, kommt Michael herein. Tanja meint, sie lässt die beiden mal alleine. Und Michael erzählt Christian, dass er fast die Hirn-OP versaut hat und kein Gefühl mehr in der rechten Hand hat. Es kommt also doch nochmal darin zurück zu diesem Thema, was in der letzten Folge fast nebensächlich wirkte, dass er da irgendwie Probleme an der Schulter hatte nach diesem Kletterunfall.
Ja, gehört zu den Dingen, die ich habe es ja letzte Woche so getan, als ob das dann völlig egal war, in dem Wissen, also ich habe sozusagen deiner Vermutung einfach nicht widersprochen, in dem Wissen, dass das jetzt nochmal ein großes Thema wird. Also der Christian Kleist-Fluch, muss man ja auch wissen, ist ja auch ein ernsthafter Fluch. Von daher ist Michael natürlich wirklich groß davon betroffen. Was ich interessant fand bei der Eingangsszene, ich finde dafür, dass ja dass es eine Arztserie ist, kommen wahnsinnig wenige Szenen, Behandlungsszenen vor, was ja auch immer, Arztsachen sind ja immer auch, viele Leute ekeln sich da ja vor und sowas. Und hier fand ich es mal ganz interessant, dass so eine OP für Familie Dr. Kleist-Verhältnisse relativ deutlich gezeigt wurde. Also es wurde jetzt so kein Körperteil gezeigt, das irgendwie offen ist oder kein Schnitt oder irgendwie sowas, aber so dieses OP-Besteck wurde gezeigt und sowas. Das ist, glaube ich, sozusagen die mutigste Form, wirklich mal kurz ärztlichen Alltag zu zeigen, die wir, glaube ich, in der Serie überhaupt sehen.
Ja, ich glaube, mir fallen zwei Gelegenheiten ein. Das eine war das mit Rosalies Abszess im Rachen irgendwie. Und das war dann aber irgendwie so, dass das selber geplatzt ist und dann irgendwie, sie hat dann einfach das ausgespuckt, kurz vor der OP. Und das andere war diese Sache mit dem Wrestler, wo die irgendwie seine Rücken, also an seinem Rücken da irgendwie den Eiter abpumpen müssen und so. Und sie noch kommentieren, wie das stinkt und so. Aber das sind so die, es gibt's immer mal wieder so kleine Szenen, die sind aber auf jeden Fall nicht so auf Krankenhaus-Serien-Niveau, wo dann richtig, wie du sagst, offene Körperteile oder so gezeigt werden. Sonst,
ja, genau.
Später ist es auf jeden Fall so, dass Michael berichtet, dass er keine Aussetzer hat. Genau, Christian ihn nach Aussetzern fragt. Michael sagt, er hat keine Aussetzer oder Sprachstörungen, aber dieses Taubheitsgefühl zieht von der Schulter runter seit Tagen. Und Christian vermutet, es könnte beim Klettern passiert sein. Wahrscheinlich ist es ein eingeklemmter Nerv und sie gehen Röntgen. Bevor wir aber beim Röntgen sind, sehen wir kurz eine Mutter mit ihrem Sohn die Straße lang laufen. Sie sagt ganz hektisch, sie muss jetzt arbeiten, aber sie können nach der Schule zum Arzt gehen. Aber bevor sie dann losgehen können zur Arbeit, kippt ihr Sohn Vincent um mitten auf der Straße und ist ohnmächtig. Dann sind wir im Röntgen und Michael hat keine Fraktur, kein Haarriss und sie vermuten vielleicht einen Kapsel- oder Faserriss. Oder, meint Hatzfeld, es ist vielleicht doch neurologisch. Und wir sollten doch ein MRT machen. Oder glaubt Michael immer noch, dass das mit Kanonen auf Spatzen schießen wäre? Nein, Michael ist einverstanden, irgendwas muss man ja finden. Und dann kommt Nora herein und berichtet von dem Notfall mit Vincent. Und nach einem Zeitsprung untersucht Christian dann diesen Vincent und die Mutter berichtet, er hatte heute Nacht und vorhin Durchfall, aber dann ging es besser. Er kriegt eine Infusion, weil er dehydriert aussieht. Der Durchfall, der ist schon seit 3 oder 4 Wochen da, aber zwischendurch war es tagelang gut und er muss sich auch nicht erbrechen. Keine anderen Fälle davon in der Schule, aber er hat Bauchweh und sie hat Schichtdienst in der Bäckerei. Wegen eines Personalengpasses ist es da immer stressig. Dann sind wir draußen bei Nora, die hat Piwi eine Liege bestellt und meint, ist das eventuell eine Liege für dich, weil du so müde aussiehst. Und Piwi bestätigt so ein bisschen, dass Ben, der Sohn, eine Phase hat, wo er gerade nur im Auto schlafen kann. Deswegen ist er gestern Nacht stundenlang mit ihm mit dem Auto durch Eisenach gefahren. Und Nora meint, er wird später bestimmt Taxifahrer. Bin ich jetzt als Bild nicht ganz gelungen, weil da sollte er vielleicht wach sein. Aber
das ist wahr.
Aber Piwi denkt sowieso, er wird eher Geheimdienstmitarbeiter und wird die Leute durch Schlafentzug foltern. Und Nora kommentiert Freud und Leid der Elternschaft und fragt, ob Piwi Christians Leuchten in den Augen aufgefallen ist. Und Piwi meint, glaubst du, er steht auf Tanja? Und Nora hat nichts gesagt. Also lenkt ab oder rudert zurück.
Da hat mir Mio Wolf ganz gut gefallen, wie er so verdutzt dann so weggeht. Etwas irritiert. Ja, natürlich ist es jetzt sozusagen, ist schon lustig, was Nora für eine Karriere gemacht hat von irgendwie so einem Guru-mäßigen, die ja irgendwie in der Praxis so immer nur Ideen hatte, was man noch so anders machen könnte für die Patienten. Also einfach, ich sag mal so die freakige Gehilfin, zu der die jetzt sozusagen alles immer vorher spürt und weiß und organisieren kann und sowas. Also Nora hat einen echten Wandel durchgemacht, vor allem durch diese Praxisgemeinschaft.
Ja, das stimmt. Seit sie richtig viel Arbeit hat, ne? Also seit sie so gestresst ist, auch sie war eine Zeit lang alleine mit Susi. Seitdem hat sie keine Zeit mehr für diese für die Zeitschriften der Esoterik.
Genau, das ist sehr, sehr gut.
Vincent wacht auf und die Mutter hat den Satz, Konstantin, den sie geklaut hat von Christian Kleist.
Was machst du denn für Sachen?
Ich weiß nicht, wer den immer wieder schreibt. Also, das ist wie die spanische Inquisition. Das ist so ein Satz, wo man merkt, da ist immer wieder die gleiche Person am Werk. Ja. Christian tastet seinen Bauch ab. Sie kommentieren, dass Vincent nicht viel isst, außer Kekse. Und Christian wiegt ihn. Er wiegt 22 Kilo. Und sie müssen ein bisschen Blut abnehmen. Die Laborwerte kommen dann morgen. Die Mutter würde das gerne morgen per Anruf klären, weil sie muss 7.30 Uhr arbeiten, sonst kriegt sie Ärger. Aber Christa meint, sie kann auch um 7 Uhr vorbeischauen und die Laborwerte besprechen. Also 7 Uhr vorbeischauen, Laborwerte besprechen und dann in 5 Minuten in die Bäckerei.
Ja, das geht zügig. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, wird die Mutter von Anfang an schon als eine dargestellt, die ordentlich Terror macht, also die hektisch ist, die, wo es viele Termine gibt, viel schnell gehen muss und sowas und die so ein bisschen aufgebracht generell ist.
Sie ist halt auch alleinerziehend, also in der Hinsicht hat sie es auch nicht leicht.
Ich will nicht sagen, dass das nicht seine Berechtigung vielleicht auch hat und ich sag mal, gerade wenn das Kind krank ist, das bringt ja viele Eltern immer so ein bisschen, macht die das ja fertig, aber sozusagen die steht auch unter Strom.
Dann sehen wir noch eine Gastrolle. Die ist beim Staubsaugen und ihr wird unwohl und ja, sie legt sich einen Kühlakku auf den Bauch und ist sehr frustriert. Generell finde ich das Motiv langsam abgenutzt. Dieses Motiv, wir sehen irgendjemanden in seiner Situation, wir haben es ja in der Folge mit dem Jungen schon gehabt und dann passiert irgendwas, dass einer zusammenklappt, einer Bauchschmerzen hat oder irgendwie sich unwohl fühlt. Ich finde, da könnte man auch noch mehr Wege finden, wie man ein Symptom zeigt. Also nicht unbedingt irgendwie so dieses lalala, ich sauge Staub, oh mein Bauch, sondern vielleicht irgendwie anders, ich weiß nicht. Also manchmal kommen ja vielleicht auch Leute zum Arzt und beschreiben erstmal ihre Symptome und vielleicht ist es dann in dem Moment gar nicht so schlimm. Ja, auch die Schauspieler, wir tun manchmal die Schauspieler so ein bisschen leid, weil sie können ja nicht viel anderes zeigen als das, was wir schon 100-mal gesehen haben. Also du bist allein in der Szene, spielst mit deiner Requisite und dann heißt es, dir wird unwohl und dann hast du vielleicht noch eine Anweisung, wie legt sich den Kühlakku auf den Bauch. Ja. Aber sonst, es ist einfach immer wieder das Gleiche und das sind so Sachen, ich weiß nicht, wie man das noch auflockern kann, aber ich glaube, es gäbe Wege, vielleicht noch anders zu zeigen, wie Leute krank sind oder werden. Ja, ich bin in diesem Bereich nicht tätig, aber es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, professionell, und denen würde ich zutrauen, dass sie das kreativ gelöst kriegen.
Ja, man weiß auch immer sofort, worum es jetzt geht. Die macht saugt Staub und man ahnt sofort, okay, 3, 2, 1 und Schmerz. So, oder genau. Hand zittert oder sonst was, ja.
Hatzfeld hat Michael nach Hause geschickt, weil er nicht arbeiten kann, wenn der Patient ihm ständig über die Schulter schaut und ihm seine Hypothesen erklärt. Und Christian sieht das völlig ein, weil Ärzte sind die schlimmsten Patienten. Und dann sehen sie etwas auf dem MRT, was ihnen nicht gefällt, aber so richtig kommentieren sie das hier noch nicht. Also die Spannung wird hier erzeugt für den Zuschauer, dass irgendetwas auf dem MRT ist, wo sie beide sagen, oh, oh, oh. Und genau dasselbe sagt dann auch Frau Tanja Ewald, denn ihre Patientin, die eben noch staubsaugende Frau, Frau Lohan, ist nun bei ihr. Sie erklärt, dass es ihr peinlich ist und Tanja meint, sie sind aus einem Grund hier und es ist ihnen ernst, daher muss ihnen hier gar nichts peinlich sein. Und Frau Lohan erklärt, dass sie seit einiger Zeit plötzliche und unerwartete Orgasmen hat, bis zu 20 Mal am Tag.
20? Am Tag.
Ja, die ist auch fertig mit den Nerven kurz, ja.
Kurzer Einschub wird dann hier gemacht, weil Nora und Edeltraut draußen am Schreibtisch, an dem Empfangstisch kommentieren, dass es schon ganz schön lange dauert, wie die Frau Lohan bei Tanja drin ist. Und dann rufen sie schon mal zwei Patientinnen auf und setzen sie in leere Wartezimmer, damit hier das Gefühl entsteht, dass es weitergeht. Das war zwar nur ein Lückenfüller, aber fand ich als Erläuterung, wie so eine Praxis formuliert, funktioniert, dann doch ganz, ganz lustig, dass man einfach mal jemanden aufruft und in ein Zimmer weiter warten lässt, damit irgendwie das die Stimmung im Wartezimmer nicht kippt. Finde ich irgendwie ganz faszinierend.
Ja, das stimmt. Generell sozusagen so die Ärzte, also so eine Arztpraxisorganisation ist mir dann hier durch die Serie schon öfter mal aufgefallen, dass ich manchmal dachte, oh, es ist durchaus kompliziert. Also sozusagen, und sonst hat man einfach immer gedacht, irgendwann wird man gerufen. Ich habe mir da nie großen Kopf gemacht, aber so dieses, keine Ahnung, dass man selber schon mal in irgendeinem Raum dann plötzlich war, wo man dann auf so einer auf so einer Liege schon war, wo einem dann das Blut abgenommen wurde oder sonst was. Also es ist schon ein ziemliches Nebeneinander her von Patientinnen und Patienten und sowas. Da so leicht ist
das. Ja, oder auch so dieses dieses, wenn dann so zwei Wartezimmer oder Behandlungszimmer nebeneinander sind und der Arzt quasi von einem immer ins nächste geht. Also ja, er ist halt noch im Behandlungsraum 1 und du wartest schon in Behandlungsraum 2 und der Arzt kommt rein, hat seine 10 Minuten mit dir und geht dann wieder rüber durch den kleinen Verbindungsraum, kriegt vielleicht kurz noch die Akte, ja, hier haben wir einen eingewachsenen Zehennagel, und dann geht er in Behandlungsraum 1 wieder.
Ja, so. Ja, genau. Also ein ordentlich laufender Betrieb.
Ja, kann ich mir vorstellen, das ist auch schöne Organisationsarbeit, ja, so für einige Leute, die da eine Affinität besitzen.
Ja, stimmt.
So, nach dem kleinen Zeitsprung und der Szene mit Nora und Edeltraut hat Tanja sich das jetzt alles angeguckt und auf den ersten Blick ist alles normal. Frau Lohan kommentiert, nichts ist mehr normal, sie kann nicht mehr Auto fahren und nicht mehr Bus fahren. Allein schon die Vibrationen im Bus sind genug, um sie zum Orgasmus zu bringen. Und Tanja fragt, aber sie haben keine Lustgefühle dabei? Nein, meint Frau Lohan, sie hat nur Schmerzen, weil alles verkrampft und gereizt ist. Es gibt auch kein Muster, es kommt von einer Sekunde auf die andere. Sie fühlt sich gedemütigt, vor allem, weil es jetzt neulich bei der Taufe ihres Patenkindes passiert ist. Und so kann es nicht weitergehen. Sie kommentiert, weil sie eben bei der Taufe, wie beim Thema Kirche war, sie hätte sich am liebsten die Sterbesakramente geben lassen. Und das beunruhigt Tanja so ein bisschen.
Ich lache nicht wegen, weil es so ist, sondern weil der Ausdruck ungewöhnlich ist, ja.
Die Formulierung ist schon sehr drollig, ne?
Ja.
Ja. Am liebsten wäre ich mit den Engelchen geflogen. Aber man muss sagen, die Schauspielerin, das ist, lass uns ihren Namen ruhig nennen, Katja Frenzel-Röhl. Sie hat eine Art, diese manchmal etwas komischen Texte funktionieren zu lassen, finde ich. Also auch diesen Satz, ein schlechter Schauspieler würde den vielleicht so herausstellen, dass er noch komischer wirkt. Aber sie hat den so gesagt, dass er sehr gut in die Szene passt und einfach irgendwie wie ein Satz wirkt, den diese Figur gesagt hat.
Ja, okay. Ja.
Finde ich.
Gehe ich mit.
Ja. Clara ist wieder auf der Website ihres Vaters und Inge hat Kakao gemacht. Ben schläft noch und Inge sieht das Bild von Justus auf dem Bildschirm. Clara fragt Inge, ob sie ihn mochte. Und Inge meint dann so, na ja, es ist mehr als 10 Jahre her und Menschen ändern sich. Wunderbar ausgewichen. Finde ich eigentlich gut, wenn jemand sagt so, mochtest du den? Na ja, Menschen ändern sich.
Ja, Martin, magst du Konstantin eigentlich? Na ja, Menschen werden sich noch ändern. So kann man es sozusagen, wenn man es in der Gegenwartsform macht, ist es bestimmt komplizierter. Es wäre noch lustiger, wenn man es so macht. Genau, sie versucht, das ist ein sehr ungelenker Versuch. Sie hätte auch gut sagen können, ich habe das gar nicht mehr so aktiv im Kopf oder irgendwie, ich war nur ganz kurz dabei oder irgendwie sowas. So wie sie es macht.
Ja.
Ja, ist klar, dass da irgendwas nicht ganz korrekt war.
So wie sie es macht, merkt Clara halt sofort, dass sie ihn nicht mochte.
Ja, genau.
Was sie ja dann auch sagt. Was ja aber auch passt zu der Folge, wo wir ihn gesehen haben, wo die Familie ja sehr skeptisch ihm gegenüber war.
Aber war das die Folge? Nee, ich habe mich geirrt. Ich dachte kurz mit Lisa, wo doch Inga mal so meinte zu dem neuen Typen. Also ich finde ihn sehr nett. Und du noch meintest, genau, darum ging es. Aber das war jemand anderes.
Ja, genau.
Weil der Lover stimmt. Von Lisa war das.
Genau, das war Michael, ne?
Michael, oder? Genau, stimmt, Michael, ja.
Ja, ja. Sie fragt sich, also Clara fragt sich, wie er ist. Also hier steht, sie fragt sich, ob sie wie er ist. Das weiß ich nicht mehr, was das bedeutet. Aber
naja, sie fragt sich sozusagen, habe ich seine Gene und sozusagen, also ist ich. Ja. Sie sagt ja immerhin, habe ich einen Teil seiner Gene und sowas.
Ja.
Also sie sagt sozusagen, bin ich so vom Typus
her,
irgendwie gibt's Ähnlichkeiten zwischen mir und ihm.
Genau, sie fragt sich, ob sie wie er ist. So, ja. Jetzt habe ich's. Das ist ja. Und Inge schlägt einen Besuch vor in Kanada und sie ist ja selbst erfahrene Weltreisende. Also auf einer Reise nach Kanada kriegt man Fragen beantwortet, meint sie.
Und ich glaube, davon hast du eine ganze Menge, was?
Marokko könnte auch noch auf die Liste und Singapur.
Es geht wieder weit weg wahrscheinlich.
Tanja kommt zu Christian herein und verabschiedet sich dann für den Feierabend. Christian schlägt vor, dass sie bei ihm über Nacht bleibt. Aber Tanja kann nicht. Sie würde gerne, aber sie muss nach Hause zu Lotte und sie muss auch noch staubsaugen. Und dann platzt Peewee herein und fragt, ob Christian mit ihm fahren will. So ein bisschen erwischt er sie hier. Sie sind nicht irgendwie am Knutschen oder so, aber sie stehen vielleicht etwas zu nah beieinander, sodass es ein bisschen unnatürlich wirkt. Und Christian sagt, nein, er muss nicht mitgenommen werden. Aber Frau Dr. Ewald, die muss doch zum Bahnhof. Und ja, aber dann sagen sie irgendwie, tschüss Frau Kollegin, tschüss Herr Kollege. Also es ist noch diese Phase, ja, das noch geheim hält.
Nur mal als Frage, sagt er wirklich Frau Dr. Ewald?
Aber Frau Dr. Ewald muss zum Bahnhof.
Weil das fände ich lustig, weil sie ja keinen Doktor hat.
Ach so.
Weil das fände ich von den Autoren so ein bisschen lustig, weil das sozusagen verdeckt zeigen würde, dass entweder Christian ihr noch ein ganz bisschen was auswischen will oder dass er dann doch standardmäßig denkt, ah, ein Arzt muss aber einen Doktortitel haben. Also dieses, ach, mir ist das völlig egal, dass das doch nicht so stimmt, aber
ja. Ich weiß auch nicht, nennt man einen Doktor Doktor, wenn er sozusagen nur Arzt ist?
Ah, dass das sozusagen schon, ja, kann auch sein, stimmt. Aber Peewee kommt ja auf jeden Fall sehr auch wie so ein Kind reingeplatzt, ne? Also Peewee sozusagen einfach, oh, ich ja, weiß nicht, ob die Regel ist, dass man nicht anklopft und sowas, aber ja, so wie Paul damals, ne? Also es ist irgendwie schon lustig, dass das Motiv sich wiederholt.
Es ist ja auch eh mit Peewee immer so, dass er so als einziger von denen keinen Kittel anhat, sondern immer so ein bisschen so Freizeitklamotten. Also es wirkt ja wirklich manchmal so, wenn man jetzt nicht wüsste, stimmt, was er beruflich macht, dann wäre das manchmal so, dass er einfach irgendwie reinplatzt und man denkt so, was macht dieser Junge da?
Stimmt, ja.
Frau Lohan ist wieder zu Hause und sie kriegt einen Anruf auf dem AB, also sie geht nicht ans Telefon und wird dort auf sehr witzige Weise beschimpft von wahrscheinlich der Mutter von ihrem Patenkind. Wie kannst du bei der Taufe deines Patenkindes so einen Auftritt hinlegen?
Pfui, sag ich. Wirklich. Pfui.
Konstantin, pfui.
Ja. Kann man mal so machen, ne?
Frau Lohan wirft irgendwie die Frucht, die sie da hat, vor Wut weg. Also alle sind frustriert. An einem anderen Tag schließt Clara von innen ihr Zimmer ab und öffnet nochmal den Brief von Justus und wählt die Handynummer, die dort in dem Brief steht. Und wir sehen ihn dann in Kanada auf seiner Ranch mit Pferden gerade den Stall verlassen. Und das Handy klingelt, er geht ran. Apropos Kanada, ich habe das Gefühl, das war hier irgendwie eine normale Ranch irgendwo in Deutschland, wo sie das gefilmt haben. Und dann haben sie so das Bild von schneebedeckten Bergen hingestellt im Hintergrund.
Ja.
So entsteht hier Kanada.
Ja. Ja, es ist aber auch so gemacht, dass es überhaupt nicht so realistisch aussieht. Ne? Man sieht, erkennt deutlich sozusagen einen Break zwischen dem Hintergrund und dem Vordergrund und so. Ne?
Ja. Ja, also es ist nicht der allerbeste. Ich glaube, das hieß früher Matte Painting oder so. Also wenn so eine Art Gemälde im Hintergrund so gemalt ist, dass es diesen Hintergrund darstellt, der manchmal auch total toll aussieht. Also es gibt solche Paintings, die dann wirklich realistisch, also zum Beispiel manchmal in einem Tunnel oder so, hat man eigentlich nur so 3 Meter echten Tunnel und der Rest des Tunnels ist einfach nur ein Bild, was an der Wand hängt, was aber so gemalt ist, dass es so aussieht, als wenn der Tunnel dann noch Kilometer weitergeht. Und ja, dieses hier ist so mäßig gelungen, aber zumindest sind die Bilder der Berge sehr schön. Sie geht also, sie ruft ihn also an, er geht ran, aber sie traut sich dann nichts zu sagen. Hat mich erinnert an ihren Anruf bei, wie hieß er? Weiß nicht mehr, der Junge. Also hier ist es nicht so, dass er sie dann auflegt und sagt, boah, seine Stimme, ich sterbe.
Ah, der stahlsüße Simon.
Genau, der stahlsüße Simon.
Ach, seine Stimme, ich sterbe.
Wo sie noch sagt, seine Stimme ist so toll und ich sterbe.
Ein total süßer Typ.
Ja, aber was hier tatsächlich sehr gelungen ist, ist tatsächlich der gleiche Schauspieler wie 2009, also von Justus. Oliver Brumis. 8 Jahre später ja, hat man cool. ihn wiedergeholt, um hier zweimal über die Ranch in Kanada zu laufen. Wie spät denkst du, ist es in Deutschland hier?
Den Lichtverhältnissen nachzuurteilen.
Ja.
Irgendwann tagsüber, ne? Also es sieht eher so nach Vormittag, Mittag aus, ne?
Genau, und das ist irgendwie das, was mich stört, weil wenn es Vormittag, Mittag ist, ich glaube, lass uns mal kurz, also Kanada ist so 6, manchmal auch 7 Stunden zurück. Ich guck mal. Alberta, hatten sie ja gesagt. Alberta Uhrzeit. Minus 6, da ist es also 6 Stunden zurück. Das heißt, wenn es es ist, glaube ich, kein Umstand möglich, wo es in beiden Ländern so taghell ist und so Vormittagsstimmung ist, wie es hier gezeigt wird. Also wenn es in Kanada zum Beispiel 9 Uhr ist und er morgens vielleicht seine Pferde rausholt, dann ist es in Deutschland 15 Uhr. Oder wenn es 7 Uhr in Kanada ist, ist es 13 Uhr. Das wirkt aber irgendwie nicht wie die Zeit, wo Clara da den Brief öffnet. Und wenn es in Deutschland 11 Uhr ist, dann ist es in Kanada 5 Uhr früh oder so. Also die Lichtverhältnisse sind hier nicht so ganz gelungen.
Ja, okay. Es war mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich weiß, ich verstehe, was du meinst dafür, dass sie es vorher so als Motiv hatte. Ah, das ist doch noch mitten in der Nacht. Wird es jetzt sozusagen irgendwie einfach so, ist ja eigentlich jetzt gefühlt die gleiche Zeit, nur eine Folge später und dann ist aber irgendwie in Ordnung.
Genau, und es ist nicht mitten in der Nacht, sondern morgens oder so. Ja. Michael kommt zur Villa, sieht Christian im Garten und fragt ihn, was sie herausgefunden haben. Und Christian sagt ihm, es deutet alles darauf hin und alle Symptome deuten darauf hin auf eine Syringomyelie.
Da habe ich die ganze Zeit schon gedacht vorhin, jetzt wird spannend. Zum Glück muss ich dieses Wort nicht aussprechen. Ich mache den klarer Part später und sage diese Syro noch was.
Syrings.
Oder sowas. Diese Syro irgendwas. Syrings, genau.
Ich habe diese Folge tatsächlich mal wieder etwas öfter in manchmal glaube ich, die Leute hinten bei Google denken, ich google die ganze Zeit Krankheiten, weil ich glaube, irgendwas zu haben. Aber nein, ich google einfach die ganze Zeit irgendwelche Begriffe aus Familie Dr. Kleist. Und das ist eine seltene Erkrankung des Rückenmarks. Dabei entstehen flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Rückenmark, als dessen Folge Schulter und Arm wehtun können und außerdem auch Lähmungen auftreten können. Dies die Erklärung von Martin Winkel über eine Syringomyelie oder so.
Und damit haben wahrscheinlich viele Leute mehr verstanden, als die Serie geguckt haben und diese Krankheit verfolgt haben, weil es ja da komplexer dargestellt wird.
Naja, ich würde mal sagen, man kann den Podcast ja auch hören, um vielleicht die Folge besser zu verstehen. Also, wenn jemand die Folge geguckt hat und sich sagt, irgendwie ist mir das nicht ganz klar, ist der anaphylaktische Schock jetzt entstanden durch den Sturz des anaphylaktischen Schocks oder wann hat sie jetzt den Bandwurm gehabt und so weiter. Wir sind da, um es zu erzählen, um es zu erklären. Manchmal können wir es auch nicht erklären. Aber in dem Fall sind wir die Stimme des Wissens.
Herzlich willkommen bei der neuen Serie Familie Dr. Minke.
Michael meint, ein gutartiger Fettgeschwulst kann auf dem Röntgenbild genauso aussehen oder ob es nicht das sein könnte. Und Christian zeigt ihm die Bilder. Michael will es nicht wahrhaben und Christian befürchtet, dass sich durch das Trauma bei dem Sturz die Rückenmarksröhrchen verklebt haben und dadurch und sie kommen darauf, dass die Zirkulation gestört ist. Michael meint, meine Nervenzellen gehen dann langsam zugrunde und er wird nie wieder operieren können. Sein Leben ist im Arsch von so einem scheiß Kletterunfall. Was mache ich denn jetzt? Und Christian sagt, es tut ihm leid. Ja, aber die Szene endet erstmal im Ungewissen. An einem anderen Tag in der Praxis sind Frau Imhoff und ihr Sohn Vincent wieder da. Mittlerweile übergibt sich Vincent die ganze Zeit und behält nicht mal mehr Cola und Salzstangen bei sich. Und Christian meint, deswegen haben wir ja den Labortest gemacht. Die Schilddrüsen sind in Ordnung, ein Eisenmangel ist in dem Alter nicht unüblich. Was ihm aber Sorgen macht, sind die Vitamin B12 und Zinkwerte. Ob sie mal einen Allergietest gemacht haben, fragt er sie. Und ihre Antwort ist,
Allergie?
Als ob das jetzt sowas Ungewöhnliches wäre. Ne?
Ja, naja, das zeigt halt sozusagen Teil ihrer hektischen Art, sozusagen dieses Unterstromstehens, ne, dass sie einfach egal was ist, okay, und also sozusagen die ist irgendwie so fertig, also.
Ja, sie ist so ein bisschen unentspannt.
Genau.
Ja, Christian sagt, es kann eine Allergie sein auf Obst, auf Gemüse, auf Gewürze, auf Nüsse.
Sowas mag er gar nicht.
Und dann meinte Christian, ja, es kann auch Waschmittel sein oder irgendwelche Chemikalien. Und sie sagt, na gut, wie lange dauert denn ein Allergietest, und Christian mal eine Stunde, vielleicht weniger, und sie sagt, okay, dann muss sie ihren Chef anrufen, sonst flippt der aus. Und sie geht raus, um zu telefonieren, und Christian fragt Vincent, ob seine Mutter immer so ist, und Vincent nickt.
Ja, generell ist es lustig, dass hier sozusagen so ein Bounding zwischen Arzt und Kindpatient geschlossen wird gegenüber der Mutter, weil Christian ja auch so sagt, mit diesen Keksen, ja, mir darfst du sagen, wenn du welche gegessen hast, und jetzt ist deine Mutter immer so und sowas, also irgendwie gibt Christian dem Sohn so ein bisschen auch die Rolle des dessen, der die Familie so, also manchmal würde es, glaube ich, reichen, wenn der Arzt selber ein Gespür dafür hat, wie ist es. Ich glaube, ein Kind weiß im Normalfall mit, ist sie immer so, weiß, glaube ich, ein Kind eigentlich noch gar nicht anzufangen, was heißt denn jetzt, ist immer so, also was soll das heißen?
Ja.
Das Kind ist sozusagen, dann wird hier von ihm ungewöhnlich und ich glaube eigentlich auch nicht auf richtig, also es ist eigentlich nicht richtig, dass Christian das Kind schon zu erwachsen behandelt.
Ja, er macht halt das Kind so zum Komplizen gegen die Mutter, ne, so ein bisschen.
Genau.
Ja. Genau. Pivi, Clara und Paul sind in der Küche in der Villa. Clara erzählt, dass sie gleich wieder aufgelegt hat, weil Justus nicht freundlich klang. Mhm. Und Paul meint, naja, ist ja logisch, erst anrufen und dann nichts sagen, sowas nervt total. Michael kommt herein, alle sind so ein bisschen verwundert, dass er da ist. Und er erzählt, dass er und Christian, ganz interessante Formulierung, wir haben die halbe Nacht geredet und dann wollte Christian mich nicht mehr fahren lassen. Also...
Ich glaube, da will er dem...
Was haben sie denn noch nebenbei gemacht?
Ja, Mr. Tablettensucht. Vielleicht war Michael hier pädagogisch wertvoll und hat gegenüber Paul klargemacht, dass der Papa jetzt nicht so viel gesoffen hat.
Ja, wobei es dann ja noch kurz Zeit später kommt, nämlich Pivi bietet an, dass er Aspirin und Kaffee haben kann und Michael sagt, ja, das war wohl das eine Bier zu viel. Und... Paul geht dann mal Wissen in sich reinstopfen, sagt er, und geht zur Schule. Finde ich eigentlich eine ganz gute Formulierung für Schule, weil es ja wirklich manchmal so ein Bulimie-Lernen ist.
Ja.
Und Michael fragt nach Christian, aber der ist schon in der Praxis, weil heute ist ja früher weg, weil um 7 Uhr früh die Laborwerte da waren für die Bäckerin, die 7.30 Uhr bei der Arbeit sein muss. Und Pivi muss auch schnell los und gibt Michael den Kaffee, den er so mit dem Arm einklemmt, weil er die Hand nicht benutzen will oder kann. Und Clara fragt, was da los ist. Und Michael sagt erstmal nur, seine Hand lässt ihn im Stich. Dann sind wir erstmal wieder bei Frau Imhoff. Oder wolltest du was
ich
sagen?
Ich wollte nur sagen, ich finde es ja lustig, dass Michael völlig fertig ist von dieser Nacht und Christian wieder völlig fit auf der Matte steht ein paar Stunden später. Also er scheint Alkohol sehr gut zu vertragen.
Oder er hat halt nichts getrunken, weil er immer noch enthaltsam ist. Aber
ah, das kann sein, ja.
Und Michael hat sich die Kante gegeben.
Ja. Kann ich aber auch verstehen, muss ich sagen. Also ich so die ganze Geschichte ist ja schon wirklich brutal. Also vielleicht haben wir ja nie so krass eine Patientenpanik und Story so erlebt wie jetzt bei Michael. Also klar, alle waren mal krank und Inge auch, da war es auch relativ heftig. Aber sozusagen, wie jemand aus seinem Alltag so rausgerissen wird, dadurch, dass wir ihn ja vorher so intensiv als Arzt gesehen haben, ich würde ja schon sagen, Michael ist eigentlich mittlerweile ja die Hauptfigur Nummer 2 im Moment neben Christian. Und deswegen ist das eigentlich das, wo wir am krassesten jetzt mal so den Wandel mitbekommen, was eigentlich so ein Patient wirklich für Gefühle so durchlebt. Und dass es eben wirklich ein Schock ist und er, also dieses... Ich finde das auch gut gespielt. Also mir hat das gut gefallen, dieses wirklich völlig verzweifelte, was mache ich denn jetzt und sowas. Und dass man jetzt eben nicht sagen kann, ach und die schöne Musik und jetzt geht's einfach weiter, sondern da muss die Serie, klar, sie hat diese Motive weiterhin dabei, schöne Musik und all das schicke Eisenach und sowas. Aber ich glaube, den normalen Zuschauern setzt diese Michael-Erkrankung mehr zu. Da leidet man mehr mit, so.
Ich denke halt auch Michael, die Figur Michael hat zahlreiche Entscheidungen getroffen, die ja auch karrierebasiert waren, um zum Beispiel in diese Position zu kommen, des Chefarztes und des Chefchirurgen und so weiter. Und würde ihm das jetzt durch eine Krankheit genommen werden, würde er wahrscheinlich alle diese Entscheidungen hinterfragen, ob die richtig waren.
Ja.
Weil hätte er sie anders getroffen, hätte er jetzt vielleicht noch eine funktionierende Familie, würde seine Tochter sehen und so weiter. Und das hat er alles geopfert dafür, diese Karriere zu haben und ja, dann würde die Karriere ihn im Stich lassen quasi.
Ja, voll.
Frau Imhoff kommt also wieder herein, nachdem sie mit ihrem Chef gesprochen hat und Christian hat in der Zwischenzeit schon die ganzen Allergietests gemacht und es gibt gute Neuigkeiten. Keine der Stellen hat reagiert. Vincent hat also keine Lebensmittelallergie. Was isst er denn gerne so?
Kekse. Kuchen. Kekse.
Und Brot, sagt die Mutter. Er isst gerne mal so ein ganzes Toastbrot alleine. Und Christian nuschelt irgendwas vor sich hin und vermutet dann eine Glutenunverträglichkeit. Und Frau Imhoff sagt, dann kann er also kein Brot mehr essen. Und Christian meint doch, glutenfreies schon. Und hat für sie eine Liste mit Lebensmitteln, wo Gluten drin ist. Das ist irgendwie ganz schön viel. Und deswegen gibt es auf der Rückseite noch Rezepte mit glutenfreien Lebensmitteln und sie liest zwei Sachen vor. Eins klingt ganz lecker, finde ich, nämlich Apfel-Walnussbrot. Fand ich eigentlich ganz appetitlich. Ja. Was weniger appetitlich klingt, ist Pizzateig aus Blumenkohl.
Ja.
Pizzateig aus Blumenkohl.
Davon sind beide sehr angewidert.
Klingt sehr anstrengend. Und ja, da wird einem dann, glaube ich, so richtig bewusst, auf was man jetzt so verzichten muss. Wie sehr das so durchschlägt.
Ja. Die Frau Imhoff sagt, diese ganzen Unverträglichkeiten sind doch alles eher Modeerscheinungen. Dennoch würde Christian gerne eine Magen-Darm-Spiegelung machen. Vincent ist etwas besorgt und fragt, gehen die dann mit einem Spiegel durch meinen Bauch? Und Christian meint, ja, aber der Spiegel ist ganz klein und außerdem spürst du es ja nicht, weil du ja schläfst. Wie fandest du den kleinen Jungen? Du bist ja immer anfällig oder wie sagt man, empfänglich für Kinderrollen und für die Niedlichkeit von Kinderrollen. Empfänglicher als ich wahrscheinlich.
Fand ich ähnlich süß. Also ich glaube, ich war ein bisschen mehr beeinflusst, weil ich hatte relativ schnell irgendwie den Fokus auf der Mutter, dass ich immer so dachte, boah, die stresst mich zu sehr. Aber auch sozusagen nicht so, dass ich das jetzt, also man kann, das ist jetzt ein negatives Urteil, aber ich habe es ihr jetzt nicht zum Vorwurf gemacht. Also ich habe relativ schnell eher die Mutter gedacht. Ansonsten fand ich das einen süßen Jungen, der niedlich war. Der hatte aber nicht solche Art von Problemen. Also zum Beispiel, kürzlich hatten wir doch, glaube ich, den Louis oder sowas, der gar nicht mehr gesprochen hat oder sowas. Und der so sein Leid selber mehr entweder selber klagt oder wo irgendwas mit den Kindern auch sozusagen sozial was nicht stimmt, dann irgendwie so eine Art Ausfallerscheinung gibt, dann berührt mich das noch ein Stückchen mehr. Aber der Junge an sich, süß und ein Junge, dem, da wünschen wir der Figur doch, dass sie schnell wieder fit ist.
Genau, und nicht so viel Blumenkohl-Pizza essen muss.
Genau.
Wobei Blumenkohl auf Pizza ja lecker ist, aber Teig aus Blumenkohl klingt für mich jetzt auch nicht so appetitlich.
Das stimmt.
Später kommt Christian wohlgelaunt zu Tanja und bringt ihr einen Kaffee. Sie sitzt an dem ungewöhnlichen Fall von Frau Lohan. Ja, es klingt erstmal nach Spaß, meint sie, diese Orgasmusgeschichte. Aber in Wahrheit hat sie Schmerzen und ist sozial isoliert. Sie weiß nicht weiter. Eine organische Ursache hat sie nicht gefunden. Christian schlägt vor, mal ein MRT zu machen. Und als Tanja nicht genau weiß, was sie darauf sehen will, hat er einen Satz, wo ich gar nicht verstanden habe, was das ist, also auch akustisch nicht. Ich glaube, hier wird kurz gesagt, Varizen im Neuropathie-Bereich und Scheibenschränkel. Also vielleicht hat Francis Hilton Smith den Text selber auch nicht mehr ganz drauf gehabt oder nicht sich merken können und hat deswegen einfach ganz schnell gesprochen. Da wird es nicht hoffen. Und damit es einfach beiläufig wirkt, so viel, ja, Ärzte verstehen das dann schon.
Naja, vielleicht findest du Varizen, die im kritischen Bereich die Neuropathie mechanisch triggern.
In jedem Fall findet Tanja die Idee gut und Christian sagt, gern geschehen, Frau Kollegin. Und als er ja schon gehen will, fragt Tanja noch nach Michael und Christian erklärt ihr, was sie gefunden haben und kommentiert, wenn wir es nicht in den Griff kriegen, dann kann er seinen Job an den Nagel hängen. Und da ist erschreckt Tanja ein bisschen. Erschreckt oder erschrickt?
Erschrickt, glaube ich.
Tanja ist erschrocken.
Ja.
Erschreckt.
Genau. Erschreckt sich.
Das ist übrigens so ein Wort, ich glaube, das hatten wir in dem Podcast schon mal, erschreckt, erschrickt, erschrocken, dass ich es nicht wusste und ich weiß bis heute nicht, wie es richtig ist. Jemand erschreckt sich oder jemand erschrickt, also es ist, keine Ahnung, wie es richtig ist. Ich habe ja viele so eine Wörter, die ich immer irgendwie penibel einhalten will, so wie dieses anscheinend und scheinbar und sowas, aber bei dem, ich kann es mir einfach nicht merken, wie es richtig ist.
Okay, wir reichen es nach.
Genau. In unserer Nachreichfolge in 15 Jahren werden wir sagen, in Folge 704 haben wir überlegt, ob es erschrocken oder erschrickt heißt. Erschreckt. Selbst jetzt ist es falsch.
Na, mittlerweile können wir auch gut sagen, dass man uns das schreiben kann.
Das stimmt.
Dass sich die Leute
Wenn jemand sagen. Germanist ist, verstaubt und altbacken in einem Wort @gmail.com ist die richtige Adresse. Clara und Michael reden auch über seinen Fall und Clara meint, wenn man diese Syrinx also aufhalten kann, dann kann es doch nicht so schlimm sein, oder? Und Michael meint, ja, es gibt Möglichkeiten, man kann so eine Art Leitungsrohr legen, das die Flüssigkeit ableitet, aber das führt oft zu Komplikationen und durch den Fremdkörper im Körper kann es dann zu einer neuen Syrinx kommen. Er nennt es auch Syrinx hier an der Stelle. So oder so ist er als Chirurg mausetot. Und Clara sagt, er soll nicht gleich aufgeben. Michael meint, das ist leicht gesagt. Und Clara kommentiert, wenn ein Patient zu dir kommen würde mit so einem Fall, würdest du ihm dann sagen, dass sein Leben vorbei ist? Und Michael meint natürlich nicht. Zunächst würde er ausschließen, dass es eine angeborene Form ist, denn dann schreitet es nicht weiter fort und der Körper hat sich quasi damit arrangiert. Dann ist es ungefährlich. Und Clara meint, na, ist doch super. Und Michael meint, das kann man bei mir aber ausschließen, dass das so ist, denn er hatte noch nie Symptome. Es muss also eine Folge des Kletterunfalls sein. Und Clara meint, Papa würde sagen, das muss man erstmal ausschließen. Hatzfeld und Tanja sitzen zusammen und Hatzfeld hat das MRT gemacht, aber er sieht keine Zysten, keine Warzen, er sieht keine Auffälligkeiten. Und Tanja meint, ja, keine Auffälligkeiten bis auf die spontanen Orgasmen. Und bevor Hatzfeld irgendwas sagen kann, sagt sie, bitte keine dummen Männerwitze jetzt. Und Hatzfeld hatte nicht vor, irgendwelche Männerwitze zu machen und beendet dann das Gespräch recht schroff. Ich weiß nicht, ob das hier immer noch in diese Geschichte einfließt, dass die beiden sich so ein bisschen nicht ausstehen können und er so ein bisschen ein Problem damit hat, dass sie keine Doktorin ist. Aber so ein bisschen hat es ja auch mittlerweile was von, was sich liebt, das neckt sich.
Ah, also ja.
Nicht, dass es heißt, dass Hatzfeld ihm, also Christian, die Freundin ausspannt, aber...
Ja. Na, ich habe es schon ein bisschen eher interpretiert als, okay, wir haben eine neue Staffel und wir müssen hier und da schon nochmal bei Gelegenheit nochmal, also wir etablieren den schwierigen Charakter Hatzfeld, der schon sehr sensibel, auch ein Sensibelchen ist, und so etablieren wir mal kurz in dieser Szene, so habe ich das ein bisschen begriffen. Es gibt so Bemerkungen, bitte jetzt keinen Witz machen. Ich finde es auch manchmal komisch, wenn... Also ich fand den Kommentar nicht ganz richtig, weil, also sie geht sozusagen von Anfang an vom Negativen aus. Und also ich fand es in dem Fall, wenn man es jetzt wirklich kleinlich nimmt, und ich nehme ja diese sozialen Sachen gerne mal kleinlich oder wenn Leute irgendwie sich komisch ausdrücken, aber sozusagen dann war es kein kluger Kommentar von ihr, weil sie ja sozusagen, ja, sie sagt sozusagen, wahrscheinlich bist du so einer, der dann einen Spruch bringt. Dann lieber abwarten, dass so ein Spruch gebracht wird. Und dann sagen, sorry Kollege, aber das ist für aus meiner Sicht, ich sehe da hier keinen Spaß, so, das wäre klüger gewesen, so, es ist für ihn natürlich auch so ein bisschen so, darauf zu reagieren ist nicht gar nicht so einfach und trotzdem ist er ein Sensibelchen, das danach ein bisschen rumzickt.
Ab und zu muss man wahrscheinlich einfach zeigen, dass Hatzfeld so ein bisschen als unsympath gedacht ist als Figur, genau. Sonst wird er zu nett. Genau. Dann haben wir eine ganz seltsame Szene, denn Claras Handy liegt draußen auf dem Gartentisch und klingelt. Und von drinnen hört man eine Stimme, ich weiß nicht genau, wer es ist, wahrscheinlich Paul, weil die ist so eine helle Stimme, rufen, Telefon, bestimmt dein Yannick. Und dann kommt Clara aus der Tür und wir hören noch Claras Stimme sagen, ich gehe schon. Und das verstehe ich nicht, weil das ist ja eher, wie man Festnetztelefone behandelt. Also wenn, ja, Claras, wenn Claras Handy klingelt, würde ja Clara nicht sagen, ich gehe schon.
Ja, ja, das stimmt.
Und die Stimmen sind auch drüber synchronisiert. Also die ursprüngliche Szene war wahrscheinlich einfach, wie das Telefon draußen im Garten auf dem Tisch liegt und klingelt und Clara dann rauskommt und rangeht. Und da hat man irgendwie gedacht, nee, da muss noch irgendwas rein, da muss noch irgendwie rein, dass da jemand ruft, das Telefon klingelt. Und dadurch wirkt es aber altbacken, finde ich, dass man eben jetzt hier so sagt, das Telefon klingelt, da muss jemand rangehen und ich gehe. So. Das wirkt ja wieder wie 1995.
Ja, stimmt. Und ich habe mir aber natürlich sofort die Frage gestellt, wird das gleich ein Dahlmann geben? Ist das schon genug mit Yannick zusammen sein, dass Clara den auch dafür bekommt oder muss sie aktiv zu sehen sein?
Nee, das gibt keinen Dahlmann. Keinen Sonderdahlmann für Clara.
Okay.
Gut. Weil sie geht ja auch ran mit den Worten, ah, endlich. Also offenbar sind sie seit längerem nicht in gemeinsamer Gesellschaft gewesen.
Okay.
Naja. Und vielleicht hat mich auch einfach diese komische Behandlung des Telefons hier zu sehr abgelenkt. Jedenfalls geht Clara ran und jemand auf Englisch fragt irgendwas und Clara antwortet auf Englisch, dass sie diejenige war, die angerufen hat. Und es ist Justus, der dran ist und fragt, wer sie ist. Und Clara sagt, ich bin Clara. Und er freut sich, ach, Clara. Und Clara sagt, sie dankt für das Geld und dachte, sie sollte mal anrufen. Aber dann hat sie doch den Mut verlassen. Und die Szene endet hier und ich glaube, das war's dann mit Justus in der Serie, oder?
Ich weiß gar nicht, also ich weiß es wirklich objektiv nicht, also objektiv, ich weiß es wirklich nicht, ob es das mit ihm, ob er nochmal vorkommt.
Weil ich habe gesehen, dass er in zwei Folgen mitspielt. Und
okay.
Wenn okay. Wenn nicht, manchmal stimmen die Infos nicht, aber wenn das stimmt, dann ist er sozusagen, hat er seinen großen Auftritt in der Folge in Staffel 3 und wurde hier dann nochmal zurückgebracht für diese zwei Szenen am Telefon mit den Pferden. Und ja, dann wird er wieder so einer, ich meine, ich nehme mal vorweg, dass Clara am Ende ankündigt, nach Kanada zu fliegen. Dann wird er jetzt wieder so einer dieser fernen Orte, wo einfach, ja, Marlene ist bei Gregor in Australien und Clara ist bei, wie heißt er, Justus in Kanada und Inge und Bernd sind in Marokko und Anke ist in Singapur und so, also auch wieder nur der entfernte Ort, um zu erklären, dass Lisa Marie Kroll nicht mitspielt.
Ja, stimmt. Eigentlich schade, wenn das dann nicht nochmal, also, aber muss ich nochmal was zu sagen, wenn es sich so noch so ein bisschen entwickelt, weil natürlich passiert ja jetzt demnächst noch was.
Ja, also es ist im Grunde ähnlich wie Gregor, der nach, weiß ich nicht, 5 Staffeln oder so wieder auftauchte in einer Szene auf Skype. Ja. Nur um zu sagen, ja, hi, und so. Und dann fliegt Marlene hin und dann ist er nie wieder vorgekommen.
Stimmt.
Christian kommt zu Tanja in die Praxisküche, er macht sich einen Tee und fragt nach Frau Lohan, aber sie haben nichts gefunden auf dem MRT. Christian hatte mal einen Patienten mit Dauererektion wegen zu vieler potenzsteigernder Mittel und auch für ihn war das sehr schmerzhaft, also für den Patienten. Und Nora kommt dann herein mit dem Telefon und Frau Imhoff hat angerufen und es geht Vincent schlecht und er geht sofort vorbei. Und bei ihnen sind wir dann, Vincent liegt krank auf dem Sofa, sein Bauch ist steinhart, meint die Mutter. Und Christian stellt Vincent einige Fragen, ich glaube 3, doch immer antwortet seine Mutter. Und Christian ist leicht genervt. Hier sind 2 Sachen möglich für mich. Entweder soll es zeigen, dass die Mutter halt auch so ein bisschen so, ich habe das auch schon oft erlebt, wenn sich irgendwie Leute bei mir im Synchron vorgestellt haben, die ihre Kinder irgendwie, ich sag mal, reinbringen wollen, also wenn die Kinder gerne synchron machen wollen und da kommen die Eltern mit den Kindern und sagen, mein Sohn will synchron machen und du stellst dann irgendwie eine Frage und immer antworten die Eltern, weil sie wahrscheinlich auch so nervös sind oder so, ja. dass sie halt, wenn das Kind nicht schnell genug antwortet, dann einfach selber schnell antworten und man will ja vielleicht auch mal die Stimme des Kindes hören. So, aber die zweite Möglichkeit ist, dass vielleicht dem Kind hier Text weggenommen wurde. Also, dass das Kind irgendwie den Text nicht geschafft hat und dann haben sie sich überlegt, okay, dann geben wir den Text halt der Mutter. Aber keine Ahnung, was jetzt stimmt. In jedem Fall hat sie glutenfreie Kekse gebacken, aber die mochte Vincent nicht. Christian meint, es könnte sein, dass sich seine Darmmuskulatur nach innen stülpt.
Das ist ja eklig.
Und Christian meint, es ist vor allem gefährlich, weil es kann zu einem Darmverschluss kommen und er bittet um ein Glas Wasser und sie geht in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen und Christian sagt ganz im Vertrauen zu Vincent, hast du nochmal von deinen Lieblingskeksen genascht? Und Vincent gibt es flüstern zu und Christian sagt, das darfst du doch nicht, das ist gefährlich.
Also er macht's sehr, sehr gut, dass man ihm wirklich vertrauen kann. An sich halte ich aber auch das für etwas unrealistisch, dass man heimlich was macht und es dann dem fremden Arzt sofort beichtet, weil er ein einziges Mal gefragt hat. gerade beim Arzt würde man wahrscheinlich noch mehr denken, oh, das gibt jetzt Ärger oder irgendwie sowas. Christian bringt sich auch selber in eine schwierige Position, weil entweder erzählt das nicht, dann lässt er der Mutter enthält er ihr eine Information vor, obwohl die ja faktisch sozusagen wichtig ist, auch dass das Kind heimlich irgendwie anscheinend Zugang zu Keksen hat und den auch nutzt. Oder er verrät's und dann ist sozusagen das kleine Bündnis mit dem Jungen aufgelöst. Weiß gar nicht, ist eigentlich, macht er sich da das Leben ein bisschen schwer. Also nicht sich direkt, aber im Umgang mit den beiden ist das eigentlich,
Er hofft wahrscheinlich darauf, dass das letzte Mal ist. Und dann ist es okay.
Ja, okay.
Die Mutter kommt mit dem Wasser wieder und Christian sagt, er massiert jetzt ein bisschen den Bauch. Tut am Anfang ein bisschen weh, aber dann wird es besser werden. Nora ist mit einem Patienten am Empfang, der einen Termin hatte, aber wegen Christians Abwesenheit Anwesenheit beim Notfall nicht drankommt. Und sie vertröstet den auf morgen um 8 Uhr, dann kriegt er auch einen frisch aufgebrühten Kaffee und er ist einverstanden. Und Tanja bekommt das Ganze mit und spricht dann Nora an und sagt, sie ist echt der Hammer. Sie sind souverän, freundlich, schlagfertig, organisiert, sie sind eine Traumbesetzung für diesen Job. Und Nora sagt,
man tut, was man kann.
Richtig. Ja, also eine Szene, die eigentlich sonst keine große, keinen großen Grund hat, außer eben zu zeigen, wie toll diese Menschen sind, dass sie sich auch mal gegenseitig ein berufliches Kompliment machen.
Ja.
In der Klinik schleicht Michael durch die Gänge und geht den Kollegen aus dem Weg und holt sich irgendwelche Akten. Und dann klopft Tanja bei Christian. Sie geht was essen, sagt sie, und Christian will mit. Tanja meint, ist es nicht zu auffällig? Und Christian meint, naja, wieso, mit einer Kollegin essen gehen, ist doch okay. Also geht es los und mir ist hier aufgefallen, er nimmt seinen Mantel vom Garderobenständer, also seinen normalen, seine normale Jacke, behält aber dann beim Rausgehen seinen weißen Kittel an. Und da ist mir eingefallen, es gab doch mal, als die Praxis gebaut wurde, die Auflage vom Amt, dass noch ein Raum gebaut werden müsste, wo die Ärzte sich umziehen können. Ja. Da ging es irgendwie darum, dass die normale Straßenkleidung getrennt werden müsste von der sterilen Arztkleidung. Das scheint irgendwie vollkommen missachtet worden zu sein, oder? Weil ich glaube, wir sehen diesen Raum nicht. Und wir sehen ja auch hier, dass er diese Kleidung im selben Raum aufbewahrt. Also er hat einfach einen Garderobenständer in seinem Sprechzimmer, wo er seine Jacke hinhängt und den weißen Kittel wahrscheinlich dann sonst auch anhängt, wenn er nicht da ist.
Ich meine, dass, also weil so wie Tanja morgens reinkommt, ist es ja so, dass die dann, die hat ja diesen Schrank gegenüber der Teeküche und ich dachte, dass sie da ihre Kleidung lässt. Ich dachte, dass der vom Ordnungsamt oder Gesundheitsamt, Gesundheitsamt muss es ja sein, dass der gesagt hatte, oder es muss ein mobiler Schrank, oder es muss irgendwie ein Schrank hier an der Ecke. Ja. Irgendwie, er hatte noch eine Alternative erläutert, die sie eventuell nutzen. Ja, und das ist sozusagen, könnte ich mir auch gut vorstellen, vielleicht ist es ein Fall von, das muss sozusagen dastehen, damit es die Möglichkeit gibt und faktisch genutzt wird sie dann aber nicht oder nicht richtig.
Ah, ja, stimmt, du hast recht, er hat irgendwas gesagt von, und sie brauchen noch einen Schrank oder so.
Genau.
Aber dennoch ist ja dann sozusagen die Nutzung des Garderobenständers, konterkariert ja diesen Schrank so ein bisschen.
Ja.
Ja, aber kann schon sein, dass du es richtig gesagt hast. Christian fragt dann noch, was mit der Patientin ist und Tanja sagt, sie ist da auf was gestoßen. Und später sind die beiden dann an einer Bratwurstbude. Ich hoffe, das ist nicht so täglich das Mittagessen in Eisenach, dass man einfach, oder generell in Thüringen, dass man einfach immer mittags eine Thüringer Bratwurst isst. Das fände ich sehr einseitig. Aber naja, Tanja erzählt von einer PGAD und dass alles zusammenpasst. Das ist extrem selten und unerforscht, aber ein Artikel, den sie gefunden hat, der deckt sich komplett mit den Beschreibungen. Sie muss aber erst einen Auslöser finden, um eine Therapie zusammenzustellen. An eine psychische Ursache glaubt sie nicht, weil es gab keine einschneidenden Erlebnisse, keine Traumata und keine Trennung, von der sie weiß. Also, ist ja jetzt nicht so, dass die Patientin ihr gesagt hat, ja, ich habe diese Krankheit und ich habe mich vor 2 Wochen getrennt.
Das stimmt. Allerdings, was sie ihr vorenthält, finde ich, ist schon noch der Hammer, der gleich noch rauskommt.
Das stimmt. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Denn wir machen einen Zeitsprung und wir sind wieder in Tanjas Sprechzimmer und Frau Lohan ist da. Tanja glaubt, sie hat PGAD, persistierende genitale Erregung, sagt sie. Das ist, glaube ich, nicht die Abkürzung AD, sondern die Abkürzung ist, glaube ich, Englisch. Also Persistent Genital Arousing Disease oder sowas. Sie macht sozusagen eine deutsche Übersetzung, die dann nicht zu den Buchstaben PGAD führt, sondern zu den Buchstaben PGE. Aber naja, ist egal. Sie erklärt, das heißt, dass irgendwas den Genitalbereich permanent in Erregung versetzt. Und Frau Lohan sagt, das heißt, ich bin kein Freak. Und Tanja hat hier die nächste Fehlbetonung. nach der letzten Folge, wo es hieß, ich nehme den Zug nach Weimar, sagt sie auf die Aussage, das heißt, ich bin kein Freak, sagt sie.
Natürlich sind Sie kein Freak.
Die Betonung liegt zu sehr auf dem Freak, ne? Also.
Genau, weil der Freak war vorher in dem Satz ja schon die Rede. Also wir machen das im Synchron ja genauso was jeden Tag. Das heißt, ich bin kein Freak. Natürlich sind Sie kein Freak. Und nicht, natürlich sind Sie kein Freak. Ja. Und ich weiß nicht, woran es liegt. In dieser Szene könnte ich mir vorstellen, dass weil die Einstellung von Tanja im On ist ja eine ganz andere als von dem Satz von Frau Lohan im On, wo sie sagt, ich bin kein Freak. Von daher kann es sein, dass Christina Attenstedt das Stichwort nicht hatte und nicht den Kontext wusste. Aber in der letzten Szene, in der letzten Folge, war es ja schon eine ziemlich heftige Fehlbetonung, wo man schon denkt, hier hat jemand offenbar gar nicht gewusst, worum es geht. Und das ist vielleicht gar nicht unbedingt immer eine Schauspielsache, sondern auch eine Regiefrage, dass die Regie nicht den Überblick behalten hat, worum es in der Szene geht und das nicht bemerkt hat. Mhm. Aber naja, hier ist es nur mini klein. Sie sind also kein Freak, aber es ist eine seltene und wenig erforschte Krankheit. Frau Lohan fragt, ob es heilbar ist, und als Tanja so ein bisschen ausweicht, stellt Frau Lohan fest, aha, es gibt also keine einfache Lösung. Auf dem Rückweg von der Exfiltration der Akten aus dem Krankenhaus, wo Michael geheim in die Klinik gelaufen ist, wird er von unserem allseits beliebten Professor Bender erwischt. Und der sagt, sie sollten doch zu Hause sein und ihre Grippe auskurieren. Und Michael aufs Stichwort macht da immer so, geht schon viel besser.
Wie ein Schüler, der geschwänzt hat. Sozusagen
so, ja. Genau. Und Bender stellt fest, nach einer Grippe sehen sie aber gar nicht aus. Was war denn da eigentlich neulich los im OP? Sie konnten ihre Hand irgendwie nicht kontrollieren? Und Michael meint, ja, das war ein leichter Krampf, nichts Dramatisches. Und Bender, es fehlt eigentlich nur noch, dass er ihn so in den Arm nimmt, so von der Seite, und sagt zu ihm, hoffen wir mal, dass es kein Tremor war. Alkohol und Chirurgen, eine ungesunde, wenn auch häufig vorkommende Mischung. Also auch bei Bender muss man ab und zu sich daran erinnern, dass er einfach als unsympath gemeint ist, und nur deshalb hat er diese Szenen.
Ja, weil ich meine, stell dir das mal vor, er achtet ja auch gar nicht, also kann man ja auch gar nicht so schnell im Alltag sozusagen, ich meine, das ist direkt vor einem Fahrstuhl in einem Flur vom Krankenhaus, dass man da nicht mal, also was die beiden schon vor potenzieller Öffentlichkeit aus alles ausgetragen haben, ich meine, stell mal vor, dass jetzt so eine Person, die so Michael gerade untergeben ist, oder irgendwer, muss ja irgendjemand nur sein aus dem Krankenhaus, die Person, die da arbeitet, und sagt und hört nur noch diesen Satz, irgendwie Alkohol und was war das, Chirurgen?
Eine ungesunde, wenn auch häufig vorkommende Mischung oder so.
Genau, stell mal vor, du hörst nur diesen einen Satz von deinem über deinen Vorgesetzten, so, gar nicht mit dieser Frage, na hoffentlich kein, und ich meine, es ist ja auch so, dass er gar nicht anbietet, ach ja, wenn es ein Problem gibt, ne, sprechen Sie mal kurz mit mir, also dieser Verdacht wird rausgedonnert, im Prinzip ist er so ein bisschen wie die Bild-Zeitung, dass er einfach er macht mit diesem Satz so eine Schlagzeile auf, ohne dass er aber damit irgendwie, er bietet da nichts an, er erkundigt sich nicht ernsthaft.
Er hofft wahrscheinlich, dass Michael sagt, ich hab's im Griff oder so, um seinen Verdacht zu bestätigen.
Ja, genau, er will so ein bisschen ihn triezen.
Also so ein bisschen am Baum rütteln, um zu gucken, ob was runterfällt.
Genau.
Ja. Und dann sagt Michael aber ganz entschieden, er trinkt nicht. Und Bender meint, natürlich nicht. Werden Sie schnell wieder gesund. Während er im Hintergrund schon die nächste Abmahnung schreibt.
Dieses, ich trinke nicht, finde ich aber auch nicht ganz günstig, weil, wenn, dann müsste er halt sagen, was soll denn der Quatsch? Aber ich trinke nicht, also wer die letzte Nacht mitbekommen hat, weiß ja, dass das nicht stimmen kann.
Vielleicht liegt es auch daran, dass er vielleicht noch nach Bier riecht oder so. Aber das wird nicht so ausgesprochen. Es ist eigentlich noch lustiger, wenn man nicht weiß, warum Bender auf das Thema Alkohol kommt.
Ja, stimmt.
Dann sind wir wieder bei Tanja und Frau Lohan. Tanja meint, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise. Versuchen Sie sich genau zu erinnern. Und sie fragt nach Krankheiten in den Monaten vor den Symptomen und ob es irgendwelche drastischen Veränderungen gab. Und Frau Lohan sagt ganz beiläufig, dass sie ihre Ernährung umgestellt hat. Und zwar nicht auf vegetarisch, sondern auf vegan. Also, ja, Tanja schaut so ein bisschen erstaunt auf und fragt, warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Und Frau Lohan sagt, das hat sie nicht für wichtig gehalten und ist auch über ein Jahr her. Es war auch noch vor dem Umzug nach Eisenach. Noch eine Veränderung. Was war denn der Grund für die Umstellung, sagt Tanja. Und Frau Lohan sagt, ja, meine Regel blieb aus. Aha, wie lange denn? Ah, ein paar Monate. Aber der Gynäkologe in Rostock, der hat das wieder hingekriegt mit Bromokriptin. Dann war alles wieder okay. Aber sie dachte, sie könnte sich mal gesünder ernähren und deswegen der Verzicht auf Fleisch und dann auf alle tierischen Produkte. Warum ist das denn überhaupt wichtig? Und Tanja weiß noch nicht genau, warum es wichtig ist. Vielleicht ist es auch gar nichts, aber solche Infos sind wichtig. Gibt es sonst noch irgendwas? Und bevor sie diesen Satz eigentlich beendet hat, sagt sie, ach, kiffen tue ich übrigens auch nicht mehr. Das war halt ziemlich zeitgleich mit der Ernährungsumstellung. Ja, also sie hat viel verschwiegen. Und wir schneiden dann auch weg, also wir wissen gar nicht, was sie noch alles erzählt. Was ich besonders gut finde an der Szene.
Ja, stimmt. Ja, das genau, das Offenlassen. Ja, eigentlich wäre es geil, wenn man wieder zurückgeschaltet hätte und dann sieht man, wie Tanja irgendwie beim Blog die vierte Seite abreißt oder sowas und hört dann nur, ja, und mit dem Iron Man letztes Jahr auf dem Kilimanjaro und nebenbei noch Koks nehmen, 2 Kilo am Tag. Ja, aber mehr ist es dann auch wirklich nicht.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wichtig ist.
Ja, genau. Worüber reden wir bei diesem Quatsch? Ja. Also ich meine, es ist einfach verrückt, dass man das mit der Ernährungsumstellung, auf den Gedanken könnte man, finde ich, schon kommen. Selbst wenn es ein Jahr her ist, wenn es eine radikale Veränderung war, schon. Aber kann man irgendwie noch verzeihen, dass jemand das nicht so für relevant hält, dass allerdings die Regel ausgeblieben ist über Monate und dass medikamentös behandelt wurde, ist bei einer Erkrankung im Genitalbereich irgendwie doch, also dass sie das nicht erwähnt, obwohl sie ja so verzweifelt ist, ob dieser Krankheit ist, macht die Figur irgendwie ganz schön seltsam.
Ja, und witzigerweise wird sie hier seltsam, ne? Also in den Szenen davor war da fast gar keine Spur von zu erkennen, ja, dass sie so ein bisschen komisch ist. Und hier, in dieser Szene wird sie auf einmal sehr komödiantisch fast. So.
Ja.
Ja, Hartzfeld und Christian sind in der Radiologie der Praxis. Michael kommt dazu und hat jetzt diese Akten aus dem Krankenhaus dabei. Und zwar sind es Röntgenaufnahmen von 1992 von sich und ein CT von 2001. Ein MRT wurde vorher noch nie von ihm gemacht. Diese Akten hat er von seinem Hausarzt, als der in den Ruhestand gegangen ist. Hartzfeld meint, leider können wir ohne MRT nicht erkennen, ob diese Sache asymptomatisch ist oder nicht. Und Michael meint, jetzt mal ehrlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das angeboren ist und die Symptome bisher nicht aufgetreten sind? Und Hartzfeld meint, sehr unwahrscheinlich, aber Christian ergänzt, aber nicht ausgeschlossen. Und was sie brauchen, ist eine Kontrastdarstellung durch eine Myelografie. Irgendwie so. Und Michael meint, die will er aber nicht hier in der Klinik machen, sonst wissen es sofort alle. Zum Beispiel könnte er die in Berlin machen. Ich hatte ja schon gehofft, es gibt einen weiteren Auftritt von Berlin in Familie Dr. Kleist, aber bisher, also in dieser Folge zumindest, kein Berlin-Auftritt.
Aber wir merken,
wir hoffen weiter.
Ja, Berlin ist nah genug dran. Es heißt jetzt nicht, na, es gibt noch eine Koryphäe in einem Senegal.
Erstmal in der Zeit. Im Oman. Genau. Aber lustig ist, eigentlich würde doch Frankfurt viel näher liegender sein, also geografisch und auch, was so große Städte in der Nähe angeht von Eisenach.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Abends in der Villa erzählt Clara Christian, dass sie mit Justus telefoniert hat. Es war ganz nett und er hat sie nach Kanada eingeladen. Christian fragt sie, was sie machen möchte. Clara würde ihn gerne kennenlernen, aber er hat nicht so ganz den Eindruck gemacht, als würde er sie haben wollen. Also sie meint damals. Und Christian erinnert sich an die andere Folge, dass sie mitten in der Nacht den Entschluss gefasst hat, zu uns, also zur Familie, zurückzulaufen. Und Clara meint, siehst du, da hätte er doch um mich kämpfen können. Und Christian meint, er wollte das Beste für dich. Du hast beschlossen, dass wir deine Familie sein sollen. Das war für ihn bestimmt sehr hart. Du solltest euch eine Chance geben. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja zurückkommen. Clara meint, stimmt, ich bin ja jetzt erwachsen. Und Christian meint, volljährig. Und meint dann aber noch ernsthaft, dass wir immer für dich da sind. Und Clara geht dann mal jetzt einen Flug buchen. Und dann gibt's auch noch kurz eine SMS-Textnachricht oder so WhatsApp oder so auf Christians Handy. Tanja hat den Zug verpasst. Kennst du ein gutes Hotel? Und Christian antwortet, die Villa Kleist, kein Stern, aber Wohlfühlpaket, und kriegt zurück einen Kuss-Emoji und einen Daumen nach oben.
Das fand ich ja eine süße Szene. Also das sozusagen in diese, also ich fand sie auch für ein es ist ja manchmal so ein bisschen gemein, weil wir ja auch, es ist halt eine Vorabendserie, deswegen irgendwann kann ich mich mal erinnern, dass ich sagte, ich fand es mittelmäßig und du dann gesagt hast, gut, aber was erwartest du sozusagen, ne? Kannst du dich erinnern? Also es ist ja manchmal so diese Frage, wie streng ist man mit der Serie? Und ich wollte nämlich gerade die Formulierung wählen für einen normalen Film, weil das eine gute Szene ist. Klingt jetzt aber auch so ein bisschen hart. Egal, was wollte ich eigentlich sagen, Konstantin, was wolltest du eigentlich sagen? und zwar, dass ich diese Szene auch so eigentlich ganz schön fand, dieses Clara geht, es ist eine kurze Trauer und jemand anderes kommt. Also eigentlich sozusagen diese Message, es ist irgendwie weiter immer alles im Wandel sozusagen. Das fand ich ganz schön und ich fand es auch irgendwie ganz niedlich, weil er ja schon immer mal wieder am Kämpfen ist, bleibt doch heute Abend und sowas und komm doch her. Und dass sie dann den Zug verpasst zum 100.000. Mal und auch echt spät sich noch in der Stadt befunden haben muss. Ne? Also das war ja schon wirklich richtig dunkel.
Und ja, was hat sie wohl gemacht?
Ja, stimmt.
Vielleicht war sie ja mit Hatzfeld auf einem Date.
Entweder da, ja, vielleicht gefällt ihr auch das Blumenduett.
sie hat es mit ihm gesungen.
Genau. Und seine Antwort war dann irgendwie ganz süß, Hotel Kleist, also irgendwie so, das fand ich irgendwie eine schöne Szene.
Ja, also ich stimme dir zu, vor allem, ich finde irgendwie ganz schön, wie sehr Christian Clara ermutigt, den echten Vater kennenzulernen, obwohl er ja eigentlich mit dem in Konkurrenz sein könnte, so ein bisschen.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz sympathisch an ihm. Und ich finde auch irgendwie technisch gesehen ganz witzig gelöst, dass man hier halt diese SMS so in diese, ja, wie Chat, der so auf dem Bildschirm erscheint, auf
ja,
gelöst hat. Also, dass man eben nicht einfach irgendwie das Handy filmt oder die Figur irgendwie sich selbst die SMS vorlesen lässt, sondern dass man eben einfach so ein technisches Mittel genutzt hat.
Ja.
Am Morgen wacht dann Tanja in Christians Bett auf und Christian ist auch schon wach und wünscht guten Morgen und Tanja sagt, ich habe wirklich hier geschlafen. Und Christian meint, bereust du's? Und Tanja meint, nein, aber was jetzt? Sie geht vielleicht durch die Hintertür oder sie klettert durchs Fenster. Das fände sie sehr romantisch. Und Christian meint, nein, natürlich frühstücken wir zusammen. Was ja durchaus ein Kontrast ist zu zum Beispiel dem Beginn der Beziehung mit Marlene, wo, glaube ich, er derjenige war, der am längsten das verheimlichen wollte. Und Marlene schon meinte, dass sie das jetzt satt hat und jetzt endlich dazu stehen will, dass sie zusammen sind.
Ja.
Was eigentlich viel, viel weniger eine problematische Beziehung war als die Beziehung zweier Kollegen. So gut, sie war die Schulleiterin der Kinder, aber trotzdem.
Ja, das macht es natürlich wirklich nochmal ein bisschen alles kompliziert aus dieser Familiensicht, ne? Dass man plötzlich sozusagen, für Kinder ist es, glaube ich, schockierender, wenn es die eigene Schulleiterin ist, wo man ja irgendwie sowieso komisches Verhältnis immer zu Lehrern hat, dass es die auch privat gibt. Das war ja auch immer total komisch, wenn irgendwelche Freunde mit den Lehrer an der Schule hatten oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und von daher kann ich schon nachvollziehen, dass er jetzt ein bisschen, also ich sag dazu gleich noch was, aber das für die Kinder noch komplizierter war damals mit Marlene, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, das stimmt. Für die Kinder wahrscheinlich schon. Mhm. Genau, also sie frühstücken zusammen, schlägt Christian vor, Tanja meint, ja wirklich, so mit den Kindern, und Christian meint, klar, was denkst du? Beziehungsweise er sagt es anders, er sagt klar und fragt sie dann, woran sie gerade denkt, und Tanja sagt, woran sie gerade denkt, nämlich sie fragt sich, was der gemeinsame Nenner ist, Bromokreptin, Einstellen massiven Marihuana-Konsums und den möglicherweise exzessiven Verzehr von Tofu und Sojaprodukten, und es geht natürlich um Frau Lohan. Und beide müssen so ein bisschen kichern und lachen. Und Christian fragt ernsthaft. Ja, sie ist Veganerin. Sie isst besonders viel Quinoa und Hafer und etc. Und Christian meint, dann hast du ja schon deine Antwort. Und die Antwort ist Tryptophan. Und sie muss das überprüfen. Und sie fragt ihn nach einer roten Liste, wo ich nicht genau weiß, was das ist. Aber dafür müssen sie ins Wohnzimmer und seine rote Liste konsultieren. Irgendein Buch hat sie später in der Hand. Also ich vermute, es ist irgendein Arztbuch, was irgendwie jeder Arzt zu Hause hat. Und dann sind wir am Frühstückstisch in der Familie, in der Villa Kleist. Und Clara und Paul sind bereits da. Piwi kommt dazu, fragt, ob es noch Kaffee gibt. Also das wiederkehrende Motiv, dass irgendwie von oben die sich ständig Kaffee leihen von unten, wo Anke so sehr darauf besteht, dass die Wohnungen getrennt sind. Anke schläft noch, sagt Piwi, und da fällt mir auf, dass Anke in dieser Folge nicht auftaucht.
Also, stimmt, ja.
Manchmal ist es praktischer, wenn man die Figuren einfach gar nicht erwähnt und fällt vielleicht weniger auf, dass sie nicht vorkommen, als wenn man sagt, Anke schläft noch. Oder in der einen Folge war es doch auch mal Christian, der sagte, wo ist eigentlich Clara? So, und so merkt er, ja stimmt, wo ist eigentlich Clara?
Stimmt.
Paul berichtet, dass Clara nach Kanada fliegt und Piwi fragt, wie das denn mit der Uni läuft, und Clara meint, jetzt ist sie ganz offen und ehrlich, ach, die kriege ich doch eh nicht hin. Inge kommt da rein und sie wollte heute mit Ben und Bernd ganz gemütlich zur Wartburg hochlaufen, aber ist enttäuscht, als sie feststellt, der Kleine schläft noch. Offenbar ist das irgendwie eine Dauervereinbarung, dass sie zum Frühstück kommt. Das war, glaube ich, in der anderen Szene, in der anderen Folge irgendwie so ein Thema, warum ist für Inge mitgedeckt, aber
naja, da hat ja Bernd dazu offensichtlich einen Stahlträger zerschossen.
genau.
Ja, wer weiß, vielleicht war das jetzt auch nur eine Ausrede, weil wieder ist was passiert, Fusch am Bau durch Bernd und sie versucht es aber jetzt auf die andere Art. Ich wollte einfach heute auf die Wartburg und will nicht schon wieder irgendwas sich ausleihen.
Ja, weißt du noch, in der ersten Folge der Staffel habe ich gesagt, ich hoffe, Inge und Bernd werden nicht auf Kuchenbacken und Heimwerken reduziert. Bei Bernd muss man sagen, diese Hoffnung ist bisher nicht eingetroffen. Bei Inge, naja, geht's so einigermaßen, weil sie hat zumindest diese Szene gehabt mit Clara, wo sie ihr den guten Rat gibt, dass eine Reise vielleicht viele Fragen beantworten könnte und so. Aber bei Bernd, der ist ja wirklich bisher nur so in Latzhose und mit Vollbart mit der Bohrmaschine durch die Bilder gelaufen, wenn er denn überhaupt zu sehen war.
Ja, also ich meine, Bernd ist doch auch im Vorspann zu sehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es ist halt wieder so ein Fall von wegen, nach was wird eigentlich der Vorspann konstruiert? Ich meine, wir haben jetzt die vierte Folge von einer Staffel mit 16 Folgen. Gut, da kann auch sich ein bisschen was ändern. Aber es ist erstmal erkennbar, dass er überhaupt nicht hier groß als Hauptfigur angelegt ist. Ne?
Genau, Inge ist wieder dabei, aber Bernd ist in Erzählungen dabei, aber nicht wirklich.
Ja, wohingegen zum Beispiel die Schauspielerin von Anke, Fabienne Haller heißt die, glaube ich, gar nicht drin vorkommt, obwohl die schon irgendwie mehr auch überhaupt Relevanz hatte für diese gesamte Konstellation. Ja. Ne?
Und ich finde, das lässt tief blicken, weil dieser Schritt, der von mir ja immer kritisiert wurde, Inge und Bernd zusammenzubringen, einfach hier auch deutlich falsch wirkt. Weil du hast die Figur Inge, die irgendwie so ähnlich wie Johannes so ein bisschen die gute Seele der Familie sein kann, die auch mal aus einer Perspektive einer älteren Generation einen Ratschlag geben kann. Und Bernd ist diese Figur einfach nicht. Bernd kann diese Figur, glaube ich, auch nicht sein, weil mit der Vergangenheit, die Bernd als Bürgermeister hat, und auch als Figur hat, wird er einfach immer so ein bisschen als der alberne Typ wahrgenommen werden. Ja. Und diese beiden Figuren zusammenzubringen, hat dafür gesorgt, dass Inge fast eine gesamte Staffel nicht vorkam. Wahrscheinlich, weil man keine Ideen hatte. Und dann, als sie vorkam, hatte sie nur Krankheiten. Und jetzt kommt Inge wieder vor, aber Bernd nicht, weil man einfach sagt, okay, diese Figur Inge hat irgendwie was, was man benutzen kann. Aber Bernd, den müssen wir nicht weiter beachten. Der kann da hinten seine Rohre bohren und seine Regale aufbauen. Aber der hat halt, Jürgen Klinsmann würde sagen, der hat keinen Mehrwert. Und also das lässt sehr tief blicken, dass man eigentlich mit diesem Schritt so ein bisschen sich verrannt hat, glaube ich, mit Inge und Bernd gemeinsam.
Ich stelle mal eine harte These auf und sage, Bernd ist vielleicht sozusagen, er ist nicht zu integrieren, weil er da als Figur nicht passt und ist vielleicht der einzige, also der Zweck, warum man ihn reingeschrieben hat, ist, um eben noch eine Gruppe von Menschen, nämlich in dem Fall ältere Männer, irgendwie den, also das war der Versuch, sozusagen denen einen Charakter zu bieten, mit dem sie sich identifizieren können. Weil sonst haben wir alle Altersgruppen und Geschlechter eigentlich immer vertreten. Mhm. Wir haben sozusagen die, ich nenne es jetzt mal hart, die Opa-Generation, wir haben die Väter-Generation, wir haben mittleres Alter, wir haben Pubertät und junges Erwachsensein und wir haben sogar Kinder. Also wenn eine Familie, eine Patchwork-Familie vom Fernseher sitzt, hätte jede ihren entsprechenden Charakter. Und das ist ja, darauf wird ja auch manchmal so geachtet bei diesen Serien, dass es diese Leute gibt. Nur bei Bernd funktioniert es nicht und es gab, wie gesagt, wir kennen, das muss man vielleicht dann nochmal sagen, wir kennen die Hintergründe nicht. Wir haben mit ein paar Schauspielern sprechen können, aber wir haben jetzt mit niemandem aus der Produktion gesprochen, deswegen wissen wir es nicht. Aber wenn ich jetzt aus der Ferne das mir so ein hartes Urteil erlauben kann, würde vielleicht eine Redaktion sagen, ja, bringt mal so einen noch rein und beim Drehbuch, die scheitern daran.
Und ich würde auch noch hinzufügen, dass Walter Plate ja durchaus auch ein populärer Schauspieler ist. Und wenn man irgendwie die Chance hat, den in seine Produktion zu bringen, dass man sich vielleicht davon auch irgendwie eine Reichweite erhofft.
Ah, ja.
Aber keine Ahnung.
Kann gut sein.
Tanja kommt da rein, ganz vertieft in das Buch, was sie da konsultiert und meinte dann, Christian, du hattest recht und bemerkt dann, dass die ganze Familie bereits am Tisch sitzt. Und Inge fragt Piwi, wer ist das? Das fand ich ein schönes Detail, dass sie ja wirklich noch gar nicht wissen kann, wer das überhaupt ist und dass man auch nicht irgendwie abseits des Geschehens irgendwie, ach, das ist doch eure neue Gynäkologe, sondern sie einfach wirklich gar nicht weiß, wer das ist.
Ja.
Christian kommt mit einem Stuhl dazu und sagt, das ist hier dein Stuhl, und sieht dann auch, dass die ganze Familie bereits da sitzt und wünscht einen guten Morgen, etwas verlegen. Ihr seid ja schon alle da. Und stellt sie dann wirklich so, das ist so wie bei Loriots Papa Ante Portas, wenn der Sohn Dieter immer wieder mit einer neuen Freundin reinkommt und sie dann vorstellt, das ist Tanja. Und Pivi ergänzt, unsere Gynäkologin.
Er sagt das auch so ganz, so fast wahrsagermäßig, so, unsere neue Gynäkologin.
Unsere Gynäkologin.
So irgendwie beschwingt wahrsagermäßig sozusagen, ich hatte recht. Obwohl er es ja nie verdächtigt hat, sondern ja nie gecheckt hat.
Ja. Etwas verlegen bietet Clara Kaffee an. Und dann sagt Inge noch als letztes, ist ja schön, dass ich es mal wieder als Letzte erfahre.
Und darauf reagiert Tanja ganz gut, weil sie einfach ihr nochmal extra sagt, guten Morgen und sowas. Also klar macht sozusagen, also darauf zu reagieren ist ja schwierig. Der Kommentar von Inge ist lustig, weil er ist Zeichen eines Symptoms, dass hier anscheinend in dieser Familie keiner aufeinander achtet und ganz spezielle, merkwürdige Regeln gelten. Also, gut, dass Peewee reinkommt und sich bedient wie jeden Tag, da, obwohl das ja anscheinend schon kritisiert wurde, vor allem bei Anke, ist jetzt völlig egal. Inge platzt auch einfach so rein, wusste auch vorher gar nicht, was eigentlich mit Ben ist, sondern hat einfach sich unabhängig einen Plan gemacht von den anderen, der dann nicht aufgeht. Die reden aber die ganze Zeit und plötzlich steht, aber man muss dazu wissen, das ist ja wirklich ein langgezogenes Wohnzimmer, wie Tanja es geschafft hat, mit offener Tür, wie Tanja es geschafft hat, da reinzukommen, ohne mitzubekommen, dass Christian da ist, sich aber in diesem in dem Wohnzimmer aber schon so zurechtfindet, dass sie weiß, wo sie hingehen muss, ist absurd. Und dann kommt Christian, der überrascht ist, dass die ganze Familie schon da ist, vorher aber an einem Tisch mit 6 Stühlen sagt, Tanja, hier ist dein Stuhl. Also anscheinend muss es einen extra Stuhl geben für die Gäste. Die dürfen nicht auf dem Dr. Kleist-Stühlen Platz nehmen. Also es ist wirklich ein Nebeneinanderleben erster Güteklasse. Also da kriegt ja keiner mit, was die anderen irgendwie gerade tun.
Ja, und wenn Tanja irgendwas verheimlichen wollte, wie sie es ja noch tendenziell sagt im Schlafzimmer, wäre es vielleicht eine gute Idee, das Buch einfach schnell zu holen und wieder ins Schlafzimmer zu verschwinden, anstatt dann damit irgendwie im Wohnzimmer rumzulaufen.
Ja, ganz genau. Also, schon verrückt. Ist auch lustig. Ich meine, Christian, der ist doch, also ich weiß ja nicht, wann der an dem Tag los musste, aber irgendwie, er scheint auch nicht zu wissen, wann seine Kinder im Normalfall aus dem Bett müssen und sowas, oder? Dass das kontrolliert jemand, Paul, wann der mal zur Schule geht. Ich meine, er hatte auch schon mal geschwänzt, wenn man sich dran erinnert, mit großen Vorwürfen. Stimmt, und sich
selber eine Entschuldigung
geschrieben. Genau, mit großen Vorwürfen von Christian, so wie kann ich das alles nicht mitbekommen und sowas. Und ach, ihr seid schon wach und sowas. Schon auch ein bisschen lustig, wie die da.
Ja, aber das ist ja, spielt ja in dieselbe, oder schlägt in dieselbe Kerbe, wie dass man einfach nie so richtig weiß, welche Uhrzeit ist eigentlich morgens, weil es immer taghell ist und tolles Licht und Frühstück und bla. Also es wirkt immer wie Wochenende und dann gehen alle ganz entspannt zur Arbeit um 7 Uhr früh.
Ja, das stimmt.
So, Michael ist bei Christian. Michael meint zu ihm, du hast hier genug zu tun, er muss nicht mitkommen, er schafft das alles allein. Professor Thalmann macht den Eingriff in Berlin und der ist ja eine Koryphäe. Und nach dem Eingriff meldet er sich dann bei Christian. Christian drückt ihm die Daumen und auch die Zehen, dass es nur die angeborene Version ist. Und es gibt eine ganz witzig unbeholfene Umarmung zwischen den beiden. Ja. Man wirklich merkt, es sind so zwei Männer, denen körperliche Nähe jetzt irgendwie, also sie tauschen die hier gerne aus, aber sie wissen nicht so richtig, damit umzugehen.
Ja.
Hat mich auch nochmal so erinnert an die Anfänge der beiden, wo sie dann da so um die Wette Fahrrad fahren und so weiter. Ja, irgendwie steckte das alles doch in dieser Umarmung mit drin. So, Frau Lohan ist wieder bei Tanja und Frau Lohan sagt, das ist nicht ihr Ernst. Und Tanja meint, doch, ihr Gehirn wird von Serotonin überschwemmt. Das ist zwar eigentlich ein Wohlfühlhormon, aber der Spiegel des Hormons, der steuert unter anderem das Sexualverhalten. Soja und andere Produkte, wie auch Nüsse und Hafer, enthalten viel Tryptophan. Und das ist ein Ausgangsbaustoff von Serotonin. Die Tabletten damals, die sie von dem Gynäkologen in Rostock bekommen hatte, hatten auch eine ähnliche Wirkung, nur viel größer noch, eine viel größere Potenz. Und jetzt kriegt sie stattdessen einen Serotoninblocker, dann sollten die Symptome abklingen. Frau Lohan fragt, sie ziehen mir also den Stecker? Und Tanja meint, nein, wir reduzieren nur die Strommenge. Und sie kriegt auch noch eine Lebensmittelliste mit allen Dingen, die viel Tryptophan enthalten. Sie rät ihr, wieder am Leben teilzunehmen. Seien Sie mutig. Und Frau Lohan sagt, versuchen Sie, ich versuche es. Und der ganze Schluss, der hat im Flur gespielt und Christian hat das mitbekommen und fragt nach, wie es denn jetzt hier gelaufen ist. Und Tanja meint, sie hat jetzt gute Chancen. Und sie gehen zu Nora, der Befund von Vincent ist da und Frau Imhoff ist da, um ihn sich anzuhören. Christian dankt und sagt Nora, bevor es in der Stadt Getuschel gibt. Und Nora sagt, ja, ja, sie beide sind ein Paar, weiß ich doch schon lange, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht erstmal zu dem Teilaspekt mit dem mit der Patientin Lohan. Also ich fand es erstmal ein bisschen schockierend, wenn eine Person, die ja am Anfang der Folge auch deutliche Depressionen hatte, einen Serotoninblocker kriegen soll.
Ah, ja.
Aber da muss man wohl der Ärztin hier vertrauen, dass sie das Richtige tut. Die Formulierung, sie ziehen mir den Stecker, nein, wir reduzieren die Strommenge, ist da in der Hinsicht vielleicht ganz gut. Mhm. Ja, und der Schluss, da war natürlich Nora wieder so die jetzt neue Nora, die irgendwie alles weiß, auch über alles Bescheid weiß und...
Ja, genau. Mittlerweile ist sie wirklich der Allrounder. Und du kannst wahrscheinlich noch viel mehr verstehen, wie seltsam es sein muss, wenn man dann Nora so aus den Anfangszeiten erlebt, die ja wirklich eher Belastung ist, ja. Eine Distraction sozusagen in der ganzen Praxis als irgendwie...
Jetzt stelle ich mir halt so vor, dass die alte Nora dann irgendwie gesagt hätte, ja, ich habe da was in ihren Auren gespürt und der Mond stand auch gestern günstig zur Venus und deswegen sind sie beide jetzt zusammengekommen. Was sind denn ihre Sternzeichen? Und,
ja. Vielleicht ist es mal Zeit, den Nora-Mann-Koffer zu schließen und sie auf Reise zu schicken, halte.
Aber wer irgendwann weiß. Sollte die Reise losgehen.
Oder so, stimmt, genau.
Ja. Christian kommt zu Frau Imhoff. Es ist eine eindeutige Diagnose. Zöliakie. Also eine autoimmune Reaktion gegenüber Gluten. Aber die gute Nachricht ist, es ist kein Krebs, es gibt keine Wucherungen, alles rechtzeitig entdeckt und durch glutenfreie Kost wird es schnell besser werden. Aber sie muss darauf achten, dass er, also der Junge, auch seine Diät einhält und rät ihr zu einer Mutter-Kind-Kur. Sie erfüllen nämlich die Voraussetzungen und es gibt Kliniken, die sind auf Stoffwechselerkrankungen spezialisiert und bieten spezielle Ernährungsberatung und Kochkurse an. Und sie war fast schon wieder am Gehen zu ihrem stressigen Job und meint, auch eine schöne Formulierung oder auch eine schöne Betonung, dann hätte ich endlich mal Zeit für Vincent. Das kann man natürlich so oder so sehen. Also ich hätte vielleicht hier eher instinktiv gesagt, sie hätte betonen sollen, dann hätte ich endlich mal Zeit für Vincent. Aber mit der Betonung auf Vincent wirkt es so, wie sie hat eigentlich noch nie daran gedacht, dass man sich Zeit für sein Kind nehmen könnte. Und das passt ja auch zur Figur. Hätte ich endlich mal Zeit für Vincent.
Ja, so als fängt sie jetzt erst an, ihren Sohn dann kennenzulernen, ne?
Ja, genau. Hätte ich endlich mal Zeit für meine Briefmarkensammlung.
Okay. Stimmt, das wäre lustig, wenn sie jetzt was anderes genannt hätte, was völlig anderes.
Genau. Dann geht's ja bald demnächst wieder mit, genau, Rot-Weiß Erfurt auswärts, geil.
Genau.
Nicht nur diese Heimspiele.
Christian meint, genau, ja, und sie sollten einige dieser Anwendungen auch selbst in Anspruch nehmen. Weiß nicht genau, was er meint, also vielleicht das glutenfreie Essen oder so. Ja, Peavy und Paul wechseln Windeln von Ben. Paul meint, er könnte das nicht mit den Windeln, weil das stinkt. Peavy meint, riecht es bei dir nach Rosen oder was? Daran gewöhnt man sich. Liebe macht nicht nur blind, sondern auch geruchsunempfindlich. Und Paul hat ein paar Fragen, wie man ein Mädchen küsst. Und Peavy meint, das Wichtigste ist, dass du den Kuss auf dich zukommen lässt, die Augen zu und dann spüren, bisschen ausprobieren. Eigentlich ist es ganz einfach, aber sehr aufregend. So richtig hat Paul es, glaube ich, nicht verstanden, aber...
Ja. nee, er ist sehr irritiert.
Ja. Und dann haben wir noch eine letzte Szene. Auf dem Weg zum Auto kriegt Christian einen Handyanruf von Michael. Ich habe mir hier erst notiert, ich bin nicht ganz sicher, ob Francis Fulton Smith wusste, was er hier gesagt kriegt am Telefon.
Ach, das freut mich für dich. Ja, wir sehen uns.
Also so wie jetzt, Michael, was ist los? Du, ich habe gerade 5 Euro gefunden auf der Straße. Oh, das freut mich ja für dich. Aber es ist ja eigentlich wirklich eine lebensverändernde Nachricht, die er hier sagt. Nämlich, dass er diese angeborene Form der Myosingelie hat und die Katastrophe abgewendet ist, wie er ja dann später selber in der Szene sagt. Also er muss gewusst haben, worum es hier geht. aber irgendwie ohne den Spielpartner hat es der Francis irgendwie nicht ganz so hingekriegt oder vielleicht auch in der Kürze dieser Szene nicht, aber naja.
Ja, der Text ist natürlich auch, wenn das der Text sein soll, ist es auch recht schwer. Das freut mich für dich. Ist ja auch so ein bisschen so, du hast hier gerade ein kleines Glückserlebnis gehabt, ist ja der Text, ist ja der passende Text. Also, wenn du den Text hast, ist ja Wahnsinn. Das ist doch, Michael, also das ist ja, oh, ich bin so erleichtert. So, den Text kannst du ja schon viel leichter sprechen. Ne?
Würdest du sagen, man sollte lieber sagen, es ist sagenhaft?
Sagenhaft, was man mit digitaler Technik alles machen kann.
Ja, das wäre es zum Beispiel. Apropos, völlig vergessen, weißt du, welcher Satz vorhin noch gut, viel besser gepasst hätte, als Tanja in die Küche kam? Paul in die Küche kommt, und wenn Paul in der Küche ist und es kommt jemand Neues, dann kommt...
Was machten die hier?
Genau. Das wäre geil, wenn das mit der gleichen Stimme, man hätte einfach die Stimme von damals noch wieder eingesetzt sozusagen und er hätte es gesagt.
Ja, sehr gut, natürlich. Ja. Tanja kommt dann hier von hinten und ruft Christian und Christian berichtet also, dass es diese angeborene Version ist und die Katastrophe abgewendet ist. Tanja fragt, woher kommt denn dann die Lähmung? Aber das wissen sie noch nicht. Werden wir aber herausfinden. Und jetzt will er sie aber erstmal zum Bahnhof bringen. Und Tanja sagt, ich will gar nicht zum Bahnhof. Und stattdessen beginnen die beiden einen entspannten Schlendrian durch die Stadt. Und wir sehen den Abspann.
Folge 85, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ja was, was man jetzt auch im Verlauf der Folge ein bisschen besser verstehen kann, gerade mit diesem Gespräch Clara-Michael, dass klar ist irgendwie, es gibt noch Hoffnung und wie wir am Ende sehen, gab es Grund, Hoffnung zu haben. Hast du kurzzeitig mal gedacht, jetzt passiert was Spannendes mit Michael und er wird wirklich arzttechnisch rausgekickt?
Ich hatte kurz eher gedacht, dass er vielleicht was Neues macht, dass er als Figur irgendwie neu geschrieben wird, dass er einen neuen Beruf annimmt oder sowas, dass so ähnlich wie bei Peewees Tenniskarriere da irgendwas in der Richtung passiert. Ich finde ja, am Ende ist es ein bisschen abrupt. Also die Enthüllung um Michael, gut, da ist jetzt noch diese offene Frage, woher die Lähmung kommt, aber die Enthüllung, dass er also nicht diese schwere Krankheit hat, die seine Karriere beenden wird, hätte ich vielleicht auf die nächste Folge geschoben. Denn ja, so ja. Wirkt es doch sehr... gehetzt oder besser gesagt, die Szene hätte bestimmt Gravitas gehabt, wenn Luca Zamperoni und Francis Fulton Smith die gespielt hätten und es nicht nur so ein Anruf gewesen wäre, wo wir Luca Zamperoni gar nicht hören und wie ich ja sagte, Francis Fulton Smith nicht ganz so diesen Ton trifft, der glaube ich dafür angebracht gewesen wäre. Wirkt halt sehr beiläufig, wie das hier so, ach, er hat das nicht, okay. So. Mhm. Ja. Ja. Aber mal schauen, was es noch mit der Lähmung auf sich hat. Geht ja weiter.
Ja. Stimmt.
Ansonsten fand ich ganz ungewöhnlich, dass es erstmal zwei Medizin-Nebenstories gibt. Das gab es jetzt ein paar Mal schon. Und dass beide mit Ernährung zu tun haben. Also einmal mit dieser Gluten-Sache und einmal mit vegan. Weiß nicht, ob da irgendeine Absicht dahinter steckt, aber zumindest auffällig.
Ja, stimmt. Ich meine gerade dieses, es ist lustig, dass auch mehr und mehr so Leute dann irgendwie sagen, ja, impfen. Das ist doch eher so, keine Ahnung, die so ein bisschen so einen politischen Kontext da drin sehen. War ja bei der einen, wo das Kind nicht geimpft werden sollte, die andere Person, wo das Kind halt irgendwie, wo man nicht an eine Allergie glaubt, weil es ja irgendwie eher so eine Modesache ist, so ein bisschen.
Ja, genau.
Also es scheint sich so ein bisschen appellativ an Eltern zu richten, die sich nicht um ihre Kinder kümmern und eher so ein bisschen so eine Anti-Haltung entwickeln.
Ist eigentlich eine spannende Frage, ne? Wenn du dich so, also lass uns irgendwas ausdenken, lass uns sagen, wir sind im Jahr 1512 und zum ersten Mal hat vielleicht eine breite Öffentlichkeit von der Krankheit Syphilis gehört. Mhm. Und ob es damals auch Leute gab, die gesagt haben, Syphilis, Herr Doktor, das ist doch eher so eine Modeerscheinung, oder? Einfach weil die Forschung mittlerweile diese Krankheit entdeckt hat und man jetzt eventuell weiß, warum jemand es schlecht geht. Es ist ja keine Modeerscheinung, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber was sagst du sonst zur Folge?
Ach ja, sonst, ich fand sie ganz schön komplex. Also ich musste wirklich viel Pausen drücken und viel nochmal nachrecherchieren, um zu wissen, worum es da eigentlich geht. Passt ja auch dazu, dass wir ganz schön lang werden hier gerade, also dass wir viel erklären mussten und uns jetzt vielleicht mal ranhalten sollten, unsere restlichen zwei Segmente noch durchzurattern. Aber sonst fand ich die einigermaßen gelungen. Wie gesagt, die Michael-Sache hätte ich vielleicht verschoben auf die nächste Folge, weil es wurde ja ziemlich intensiv aufgebaut, dass es ein größeres Problem gibt. Ich gebe dir recht, dass die Szene mit Luca Zamperoni sehr stark war, also die mit seiner Verzweiflung, was er jetzt machen soll. Das hätte ich halt auch schön gefunden, wenn es dann auch die entsprechende Erleichterungsszene gegeben hätte und nicht einfach nur so einen Telefonanruf off-camera.
Ja, das stimmt. Die Auflösung, da hast du auch recht. Ist auch unverständlich, warum sie es nicht so als Cliffhanger reingeschoben haben.
Genau, ne?
Als
sorgt ja auch für Spannung
reinzubringen. Ja. Voll. Ja. So wie sie es ja auch wirklich schon manchmal jetzt in den neueren Folgen gemacht haben.
Glutenfrei und vegan ist zum Teil auch Sushi. Und dementsprechend ist natürlich die Frage, gibt es denn hier auch einen veganen und glutenfreien Sushi-Lushi? Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ich hoffe doch, dass es zwei gibt. Also einen von dir, einen von mir. Also von mir gibt es
meistens drei. Einen.
Bei dir sind es drei?
Nee, du hast ja oft drei, so Platz drei so, geht an.
Ja. Ja, das stimmt. Ich habe auch hier, also es war bei mir, eigentlich war Favoritin die Bekannte von Frau Lohan. Weil ihr AB-Anruf
auf dem AB,
wirklich,
ja.
Genau, ihr AB-Anruf ist wirklich episch. Pfui, genau. Also sie sagt, es ist absurd. Und vor allem, also es ist ja nicht so, was ich verstehen könnte, ist, wenn es wirklich so ein Orgasmus mit Lustschreien oder sowas zu tun hat, dass man dann irritiert ist. Aber es scheint ja nun mal die Person gewesen zu sein, die sie zur Taufpatin gemacht hat.
Mhm.
Ist Taufpatin der richtige Begriff? Patenmutter, also, genau.
So. Patentante, genau. Glaube ich.
Ja. Patentante, da, danke. So, das heißt, da muss es vorher ein enges Verhältnis gegeben haben und ein vertrauensvolles Verhältnis. Und wenn es jetzt nicht so ist, dass sie da irgendwie in der Kirche oder ja, dass sie da vor Lust rumgeschrien hat und Klammer auf selbst dann, aber vor allem, wenn sie eher Schmerzen hatte, dann nur so darzustellen, wie kannst du unsere Familie so blamieren und sowas, das fand ich schon extrem daneben. Aber das ist dir auch schon aufgefallen und es geht ja eher um die versteckten Sachen, die einem nicht so auffallen. Und es tut mir leid, Bayern München unter den damals Christian bekommt ihn.
Okay.
Ich kann es nicht ändern.
Ja, ich muss es machen.
Ich muss es machen, genau. Und zwar aus der ganz einfachen Tatsache dafür, dass er mit Tanja zusammen ist.
Okay.
Und zwar, an sich finde ich das in Ordnung, aber wir wollen noch mal daran denken. Was für einen Ärger Timotheus von Hatzfeld bekommen hat, weil er mit Lisa was angefangen hat. Und das kann Christian ja nicht aus der Position des Vaters gesagt haben, weil das stünde ihm ja nun wahrlich nicht zu und das kritisiert er ja auch nicht, sondern er sagt sozusagen auf professioneller Ebene, sozusagen privat halte ich mich da raus und sowas, aber auf ärztlicher Ebene oder professioneller Ebene finde ich ihr Verhalten völlig unangebracht, irgendwie sowas,
ja, das stimmt, ist so
ungefähr ein sinnmäßiger Text. Und wenn ich jetzt Herr von Hatzfeld, Doktor von Hatzfeld wäre und dann kommt er einfach ein paar Folgen später, nur dass es keine Gerüchte in der Stadt gibt, wir beide sind ein paar. So, und wo er sich ja vorher noch so stark gemacht hat dafür, dass sie ja eingestellt werden soll und sowas, also sozusagen, da gab es ja ganz klar die Stimme dafür und sowas und also er hat ja schon seinen Teil dazu beigetragen, dass er hat ja auch nicht gesagt, er hätte ja rückblickend sagen können, hey, wir müssen mal unter uns sprechen, zwischen uns lief schon mal was, ich nehme an dieser Abstimmung nicht teil. So, tut er alles nicht, sondern er absolviert auch den professionellen Part, um sie in die Praxis zu bringen. Und dass er dann nicht zumindest zu Herrn von Hatzfeld geht und sagt, Entschuldigung, ich habe das damals falsch eingeschätzt und mir ist jetzt genau das Gleiche passiert. Ich war damals als Vater und als Schwiegervater involviert emotional, war alles nicht richtig und können Sie das akzeptieren oder nicht? Das muss er ihm irgendwie bieten und nichts dergleichen passiert.
Ja, das ist ein super Callback, da habe ich nicht mehr dran gedacht, ja. Hm.
Deswegen,
sehr gut, sehr gute Entdeckung, ja. Und das ist ähnlich wie diese Doppelmoral mit Lisa und Peewee, wo er ihm das Haus überlässt, damit er mit seiner Freundin und so, ne, knickknack, und bei ihr ist es genau. So, du bist aber um 21 Uhr wieder zu Hause, so.
Ja. Genau.
Ja, sehr, sehr gute Entdeckung.
ja, nachdem ich mich jetzt in Rage geredet habe, bin ich gespannt, was die noch. Du hast bestimmt auch einen sehr guten.
Ja, also meiner ist nicht so lustig. Meiner ist eher so, dass ich ihn nicht unerwähnt lassen will. Es ist mal wieder ein Dahlmann für jemanden, den wir nicht sehen, nämlich für den Chef von Daniela Imhoff.
Ja, okay.
Und ich habe dazu mal nachgeschlagen, berufstätige, alleinerziehende Mütter oder auch Väter haben pro Kalenderjahr Anspruch auf insgesamt 30 Krankarbeitstage für die Pflege ihres kranken Kindes, wenn das Kind unter 12 ist.
Oh, ja.
Und somit ist also in meinen eigenen Worten Krankheit des Kindes ein sehr valider Grund, zu Hause zu bleiben oder auch später zu kommen. Und wenn, wie sie sagt, er ausrastet, wenn sie sich nicht meldet, weil sie eine Stunde später ist, weil sie noch mit dem Kind beim Arzt ist, dann ist das vielleicht die Erklärung dafür, warum die Bäckerei einen Personalengpass hat. Denn er ist einfach ein schlechter Chef.
Ja, das ist halt lustig, wie es manchmal so diese self-fulfilling prophecies gibt, ne? Dass, ich sag mal, er ist ein schlechter Chef. Deswegen sind die Mitarbeiter, ja gut, der Begriff passt nicht ganz, aber deswegen gibt es dann Stress unter den Mitarbeitern, deswegen wird er wahrscheinlich nochmal heftiger, deswegen wird dann vielleicht auch irgendwer krank oder ist hektisch, was er nicht akzeptiert, weswegen er gegen Regeln verstößt und so weiter, die Eskalationsdynamik da so, ne?
Ja, also das, wie gesagt, wollte ich nicht unerwähnt lassen, weil es hier so im Nebensatz fällt und ich finde, keine Arbeitsstelle sollte das irgendwie fördern, dass man sagt, man geht irgendwie trotz Krankheit zur Arbeit. Oder genau diese Szene auf der Straße, wo der Junge schon fast umkippt, weil er so krank ist und sie sagt, ja, wir können dann nach der Arbeit zur Schule gehen oder so. Nach der Arbeit zum Arzt gehen. Und Krankheit ist ein Grund, der Arbeit fern zu bleiben.
Ja, und ja, schön, dass du das nochmal...
Das sage ich als Freiberufler.
Stimmt. Aber das ist so gut, dass du der Mutter hier noch eine, also dass du auch die rechtlichen Grundlagen nochmal klarstellst und den alleinerziehenden Müttern da eine Stimme gibst.
Ja, ist übrigens bei mehreren Kindern unter 12 wird sogar auf 70 Tage erhöht. Oh, also kann man ganz schön oft ausfallen als alleinerziehende Eltern, als alleinerziehendes Elternteil. Was aber nicht ausfällt, ist die Folge 705. Die wir dann nächste Woche Donnerstag besprechen und diese heißt Geheimnisse. Es wird um Folgendes gehen. In Kerstin Albrechts Leben ist seit einer falsch diagnostizierten Blinddarmentzündung nichts mehr wie vorher. Manchmal verschwindet sie spurlos, wenn sie dann wieder auftaucht, kann sie sich an nichts mehr erinnern. Ihr Mann Oliver und ihre Kinder Merle und Nico machen sich große Sorgen. Oliver wendet sich an Christian, der ihr tags zuvor den gebrochenen Arm gerichtet hat, und bittet ihn um Hilfe. Mal schauen, eine falsch diagnostizierte Blinddarmentzündung und deswegen verschwindet sie manchmal spurlos. Also wurde dann noch das Richtige diagnostiziert oder wird sie falsch behandelt? Da ist ja ganz viel unklar in diesem Ding. Woher kommt der gebrochene Arm? Vielleicht weiß sie das auch gar nicht mehr. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ein Ausblick, der geheimnisvoll ist, was ja auch zum Titel passt.
Ja.
Geheimnisse.
Warten wir es mal ab. Vielleicht kann ich hier abschließend eine kleine Sache noch erzählen, die ich eben eigentlich vorhin noch erzählen wollte.
5 Minuten zwar, hast du noch.
Genau. Und zwar gibt es ja diese Szene mit Paul und Peavy, wo er dann sagt, dass er ein Mädchen küssen möchte und wie macht man das? Und diese Szene fand ich damals total süß. Und fand sozusagen dieses Gefühl sozusagen, dass man jemandem, also ich habe Peavy so ein bisschen beneidet, dass Paul da zu ihm kommt und ihm dieses, ihn sozusagen vertrauensvoll da fragt und dass ich so dachte, boah, das ist schon irgendwie cool, wenn man da so ein jüngeres, es gab auch mal Zeiten, da habe ich mir so ein bisschen ein jüngeres Geschwisterkind gewünscht, dass man sozusagen, dem man da so helfen kann und wo man ja manchmal denkt, die Probleme, die man selber mal hatte oder die Fragen, die kann man dem vielleicht erklären. Und das, da dachte ich, da habe ich Peavy vielleicht so, also habe ich ihn so ein bisschen beneidet. Und das Lustige ist, und es wirklich war, dass mir ein halbes Jahr später hat sich ein junger Freund der Familie, mich mit der gleichen Frage gewandt. Und dann habe ich es natürlich genauso schlecht erklärt wie Peavy, einfach auf sie zukommen lassen, ganz entspannt. Nee, aber das fand ich irgendwie einfach lustig, dass es sich in dem Leben wurde plötzlich Familie Dr. Kleist Realität bei mir.
Genau, also Träume werden wahr, Familie Dr. Kleist wird wahr.
Genau.
Ja, man muss es sich nur ganz, ganz fest wünschen.
Genau. Dann gelingt das. Fest wünschen tun wir uns auf jeden Fall auch, dass die nächste Folge nächste Woche kommt. In 7 Tagen ist es soweit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Martin, ich freue mich drauf, wieder das mit dir zu besprechen. Und ich glaube, wir haben einen neuen Rekord.
Ja, also wir sind kurz vor den 2 Stunden. Und da wir ein Aufnahmetool verwenden, was bei 2 Stunden auch abreißt, wäre es gut, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen. Es sei denn, du hast noch eine Geschichte von irgendwelchen Geschwisterkindern. Dann kann es sein, dass die Aufnahme abbricht.
Nein, dann will ich das jetzt mal lassen.
In Ordnung. Ich schneide es dann wieder auf 90 Minuten runter.
Und, ja, perfekt. Alles, was ich gesagt habe, raus.
Wunderbar. So ist es. Dann.
Bis dann.
Bis in 7 Tagen.
Tschüss. Krass, das war jetzt echt mal eine ordentliche Powernummer.
Ja, 1,57.
Lange OP.